Sind wir mitten im Fest der Völkerverständigung und Deutschland gibt sich große Mühe, sich mit allen Nationen der Welt zu vertragen. Und was passiert heute? Man muss daran erinnern, Erfinder des Catenaccio, und es wird gefordert, dass die italienische Nationalmannschaft beim nächsten Spiel mit einem Trauerflor auflaufen soll. Warum? Weil wir, die deutsche Regierung, ihren Bären Bruno erschossen haben. Ja, im Ernst, ihr lacht jetzt, das kann man fragen. Ist Nationalstolz, nationale Ehre? Ist das etwas zutiefst Lächerliches? Einerseits ja. Andererseits offensichtlich aber auch nicht. Denn wie gesagt, mitten im Fest der Völkerverständigung kommt nicht bloß irgendein Umweltschutzverband, ein italienischer, der empört ist über das Leiden des armen Bären daher, sondern der italienische Umweltminister selber bezichtigt die deutsche Regierung der Unzivilisiertheit. Das sind schon ziemlich harsche Töne. Das heißt, es gibt so einen winzig kleinen Punkt wie so ein Bären und plötzlich können sich Regierung allen Ernstes, ich weiß auch nicht, wie es morgen weitergeht, es wird wahrscheinlich entsprechende Antwort der bayerischen Staatsregierung geben, können sich Regierungen über solche Punkte wie einen Bären, wem er gehört, wer Schutzaufsicht über ihn hat, wer an sich sein gutes Herz gezeigt hat und wer sein schlechtes Herz hat, können sich darüber in die Wolle kriegen. Unterhalb dieser Sache mit dem schönen Nationalgefühl, das sich jetzt auslebt, liegen also offensichtlich beständig die Nerven bloß. Nationen sind ziemlich empfindliche Geschöpfe. Ob ihre Mitbürger, ihre Einwohner auch so sind, das wäre jetzt mal heute ein Teil des Themas. Nach dieser launigen Bemerkung machen wir launig weiter, denn wir reden über das Nationalgefühl. Was ist das für ein interessantes Ding? Man erfährt zurzeit merkwürdige Sachen darüber. Das Nationalgefühl führt die Menschen zueinander.
Nur Platz für mich.
Das Nationalgefühl macht aus Menschen bessere Menschen. Es erhebt sie. Es adelt sie. Das Nationalgefühl, denn ohne Nationalgefühl umgekehrt, ist der Mensch ein bedrückter Mensch. Er liegt in Fesseln. Er kann sich nicht richtig entfalten. Was ich sage, steht in den Zitaten 1 und 2.
Das fällt mir ja, das fällt ja runter. Von wem ist das?
Ich muss da festkleben. Die Zitate 1 und 2 sind aus den zwei genauen entgegengesetzten Blättern der Republik, aus der Bildzeitung, aus dem Spiegel. Und Schwarzburg-Gold am Auto bringt uns alle näher. Plötzlich fahren wir sportlich, gelassen, rücksichtsvoll. Komm, ich lass dich einscheren. Kein Stinkefinger mehr, keine Flüche. Als hätte uns alle der Frohsinn überrollt. Der Spiegel: Feiern ist befreien. Deutschland befreit sich gerade von sich selbst. So der Deutschen war es ja immer ein bisschen langweilig. Das ist merkwürdig. Vor nicht allzu langer Zeit hat es noch geheißen, der ADAC hat es ermittelt, das deutsche Volk sei ein Volk von Rechthabern. Und die allermeisten Autozusammenstöße wären auf Rechthaberei zusammenzuführen. Nun plötzlich, aufgrund eines Nationalgefühls, eines Nationalstolzes, der alle beseelt, behauptet die Bildzeitung, würden sie freundlich miteinander umgehen. Eindeutig eine erzieherische Leistung des Nationalgefühls. Bisher durften sie, das ist die andere Seite, ihre Nation nicht richtig feiern. Sie durften sich also nicht zu dieser höheren Stufe der Menschlichkeit vorarbeiten. Jetzt aber, sie waren zwar immer schon Deutsche, das schon, aber ohne die Feier des Deutschseins klappt das nicht so recht. Da ist es nicht fertig, da fehlt was. Oder wie der Spiegel sagt, feiern ist befreien. Nur wenn man sein Deutschsein richtig feiern kann, dann befreit man sich selbst. Und das macht fröhlich, ist die Auskunft. Seine Nation und seine Zugehörigkeit zur Nation zu feiern, macht fröhlich. Das macht uns zwar offensichtlich so sehr fröhlich, dass Hunderttausende, Millionen auf der Straße herumlaufen und einen Heiterkeitsausbruch haben, der sonst in dieser Menge gar nicht vorzufinden ist, sagen Bildzeitung und Spiegel. Es kommt ihnen also sehr darauf an, den Leuten dieses gemeinsame Gefühl zu entdecken, zu empfinden und gemeinsam auszuleben. Ein Kollektiv mit dem verbindenden Band Nationalstolz. Wildfremde Menschen fallen sich in die Arme, die sonst nichts voneinander wissen, eigentlich auch nichts voneinander wissen wollen, die auch sonst im alltäglichen Leben ziemlich viel gegeneinander haben und auch gegeneinander auszutragen haben, oft recht ruppig. Diese Leute plötzlich vergessen alle diese Gegensätzlichkeiten und wie die Bildzeitung und den Spiegel das loben, das macht sie zu besseren Menschen. Das heißt also, ein guter Mensch braucht seinen Nationalstolz. Das erhebt ihn. Umgekehrt, ohne Nationalstolz erfahren wir von dem Kulturchef des Spiegel, der heißt Matthias Matusek und wird gerne von der Bildzeitung interviewt und hat ein Buch geschrieben, Wir Deutschen. Drittes Zitat, und nun waren wir Analphabeten, wenn es um das Nationale ging. Wir waren Wirtschaftsriese und Fürsorgeriese und Exportriese. Geschichtlich entwurzelt, merkwürdig, farb- und geruchlos. Ein Zitat, das nicht nur in Matusek ist, sondern das man sehr häufig liest. Ohne das Bekenntnis zur Nation, ohne die Feier des eigenen Nationalstolzes, fehlt den Menschen ganz grundsätzlich etwas. Sie werden irgendwie farb- und geruchlos. Sie sind eigentlich fast Leute ohne Eigenschaften. Das Nichtbekennen zur Nation macht trübselig, macht traurig. Man braucht dieses erhebende Gefühl. Es ist eigentlich ein Angriff auf die Individualität, wenn man es mal streng nimmt, gegen den normalen Satz, glaub an dich selbst, du musst nur entdecken, wer du selbst bist. Hol aus dir heraus, was dir drinsteckt, oder auf amerikanisch, believe in yourself. Gegen das wird dir gesagt, der erste, elementarste Bestandteil eines Menschen, auf den es ankommt, das ihn entweder ganz erhebt oder ganz traurig macht, ist das Bekenntnis zur Nation, beziehungsweise das Nicht-Bekennen dürfen. So war es wohl früher, dass man das nicht so recht bekennen durfte, jetzt ist aber, so sieht es aus, freie Bahn, Erlaubnis gegeben und es findet so etwas wie ein nationaler Freudentummel, ist gleich Fröhlichkeit statt. Merkwürdige Aussagen über das Nationalgefühl, über seine wundersamen Kräfte. Also Identifikation, feststellen, sich identifizieren mit seiner Nation, sich vereinen, sich geschlossen fühlen mit seiner Nation, ist so, weshalb wir ein erstes und wichtiges Bedürfnis eines jeden Menschen in seiner Nation. Zusammengefasst, Nationalstolz ist ein Dreh- und Angelpunkt des Gefühlshaushaltes überhaupt. Das höchste Gefühl und zugleich zutiefst menschlich. Es wohnt im Menschen ganz tief drin. Er ist so. Er ist wollender, wünschender Bekenner seiner Nation. Er hat das Bedürfnis, all das erfahren wir jetzt, was ich hier mache, ist es noch keine Kritik. Ich beschreibe nur, ich deute auf die Merkwürdigkeiten hin, die an mir vor Augen geführt werden. Was er hat, ist das Bedürfnis, seine Nation zu verklären, sie für wunderbar zu halten. Das geht, muss nun gesagt werden, auch nicht ab ohne einen Preis, das macht nämlich auch dumm. Das ist das nächste Zitat, ebenfalls von Matusek. Bekanntlich ein Mitglied der Elite, hochgebildet. Sein Buch wimmelt von fantastischen Vergleichen und Kenntnissen der deutschen Geschichte. Er hat nun herausgefunden, das erste Spiel gegen Costa Rica hat er gezeigt, wie dieses neue Deutschland sein kann. Sehr spielerisch, ein bisschen leichtsinnig. Es passt nicht so ganz auf die Abwehr auf, aber es zaubert wunderschöne Tore. Das ist das Moderne, das Schöne und das begeisterungsfähige Deutschland. Da macht man gerne mit. Der Mann ist verrückt. Der sagt einfach, der macht eine freie Assoziation und sagt, ich gucke mal das Spiel gegen Costa Rica an, kann man für gut oder schlecht halten, oder darum geht es nicht, und sage einfach, das ist dasselbe wie die Nation. Setze einfach die Behauptung in die Welt und macht aus dem Spiel den Rückschluss auf diese Nation, ist klasse. Passt nicht auf die Abwehr auf, aber dribbelt dran, fantastisch gut. Wie gesagt, das macht dumm. Nationalstolz, Bekennen zur Nation, offensichtlich, schafft es auch, sogar, oder vielleicht auch erst recht, so ein Mitglied der deutschen Elite, so einen richtigen Schwafler und Spinner zu machen. Deutschland ist wie das Costa Rica-Spiel. Man kann sich alles Mögliche darunter vorstellen, man kann rätseln, wie die Assoziation funktionieren soll, aber die Botschaft ist sonnenklar, wir sind klasse. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt, und das wird irgendeinem dummen Bild bebildert. Heißt umgekehrt, oder kommt dazu, wenn man seine Nation feiert, wenn man zu ihr steht, dann wird sie auch glatt besser. Dann ist sie nämlich auch imstande, solche tollen Spiele, unsere Jungs als Träger des Nationalgefühls, unsere Closes, wie sie alle heißen, als Träger des Nationalgefühls, als Repräsentanten, als Vollstrecker, als Vervollkommener, machen dann so wunderbare Spiele wegen Costa Rica und erheben die Nation unter anderem auch in den Augen des Auslandes, das nun bewundern zuschaut. Noch ein Zusatz, worunter das nationale Gefühl sehr leidet, das ist, wenn die Nation gespalten ist. Ein Zitat von dem Bundespräsidenten. Die Menschen in der DDR haben damit eines der schönsten Kapitel der deutschen Geschichte geschrieben. Und sie haben es uns allen in Deutschland geschenkt. Daraus ist am 3. Oktober 1990 die neue gemeinsame Bundesrepublik Deutschland hervorgegangen. Viele Freunde und Partner haben uns dabei geholfen und die ganze Welt hat sich mit uns gefreut. Brauchen wir, um unser Glück zu begreifen, wirklich immer erst Hochwasser, Bibliotheksbrände oder den Wiederaufbau zerstörter Kirchen? Haben wir überhaupt schon verstanden, welche Heilung sich seit 1990 in Deutschland vollzieht? Unsere Sprache, unsere Geschichte und unsere Kultur haben uns auch in den Jahrzehnten der Trennung verbunden, das ist wahr. Doch erst mit dem Ende der Trennung wird ganz offenbar, wie stark diese Bindung ist, und wir erkennen, diese Einheit trägt uns. Also, man könnte jetzt auch drauf sagen, wenn schon Kultur, Sprache und so weiter, da komme ich später nochmal drauf, dann gibt es doch kein Problem mit den Brüdern und Schwestern in der ehemaligen DDR. Dann fühlt man sich halt mit denen im Gefühl der gemeinsamen Zugehörigkeit, ja, zu was eigentlich? Könnte man sich doch verbunden fühlen, aber ganz offensichtlich, ein bisschen kommt jetzt hervor, worauf es ankommt beim Nationalstolz. Ganz offensichtlich genügt das nicht, dieses reine Empfinden wollen. Es kommt schon sehr mächtig darauf an, für wen man empfindet. Es ist im Gegenteil sogar äußerst schmerzlich, wenn man eigentlich zu einem und derselben, fast hätte ich gesagt Bagage, zu einem und derselben Mannschaft gehört, die Deutsch spricht und ihre alten Kulturriesen kennt, aber ungeheilt herumläuft, also in zwei verschiedenen Staaten, das ist besonders schlimm. Da leidet das Nationalgefühl ganz besonders darunter. Da kommt die Bindung rein menschlich, obwohl sie doch offensichtlich ziemlich viel gleich denken, selbe Sprache sprechen und so weiter, kommt die Bindung einfach nicht zustande. Es muss schon diese Heilung her, damit sich dann das Nationalgefühl richtig entwickeln kann. Immer noch ein Zitat über die Merkwürdigkeiten des Nationalgefühls, das sechste. Weil wir unser Land lieben, achten wir auch andere Länder. Das ist klar, das ist wieder der Matussek. Zitatangaben sind ein bisschen falsch verstanden. Er hat irgendwo Leuten gehört, gab es ja auch mal sowas in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Nationalismus, besonders so stark hervorgekehrter Nationalismus, nicht ganz unverdächtig sei. Er, wie aber überhaupt eigentlich alle, sehen sich nun bemüßigt, diesen Verdacht von diesem neu erwachten Bekenntnis zur Nation abzuwehren und behauptet einfach, weil wir unser Land lieben, achten wir auch andere Länder. Nun, er geht nicht so weit zu sagen, wir würden auch andere Länder lieben, aber zumindest achten. Das ist erstens kontrafaktisch. Man weiß ja immerhin, dass Nationen und Völker, so sehr wie sie eingeschworen sind auf ihre jeweilige Nation, blitzschnell den Übergang machen können, andere Völker überhaupt nicht zu achten. Den Grund werde ich später sagen. Er sagt aber jetzt einfach, das müsst ihr uns jetzt glauben. Wir sind so welche, ihr müsst uns gerne haben, ihr müsst unseren Nationalstolz, unseren hier vorgetragenen, in den Fanmeilen und sonst wo vorgetragenen Nationalstolz, müsst ihr jetzt unbedingt alle anerkennen und für unverdächtig halten. Das Dementi ist natürlich immer ein bisschen verräterisch, weil man hört ja dann damit heraus, da könnte auch irgendwie was komisch dran sein. Aber nein, das soll jetzt nicht sein. Das Dementi geht über, das machen doch alle. Wir sind ganz normal, wir machen das, was alle machen. Doch, muss man darauf sagen, wenn alle dasselbe Bedürfnis haben, also alle Volksmannschaften, allen Nationen, und das dem Namen nach und oft auch erstmal der Stoßrichtung nach, Liebe zur Nation, so identisch ist bei allen, warum gibt es dann überhaupt das Problem, erstens zu sagen, unseres ist nicht gefährlich, habt keine Sorge, dann versteht man sich doch quasi von Du zu Du gleich automatisch. Wenn es das Gefühl von lauter denselben Menschen ist, das Verlangen nach Identifikation, wo kommt denn überhaupt der Unterschied zwischen diesen Menschen her, den sie dann in den Worten des Matusek dann wieder wegmachen müssen, also besänftigen müssen, zudecken müssen, beteuern müssen, das wäre nicht schlimm. Also der hebt ja gerade den Unterschied hervor, der vom Gefühl her, wenn es nur das Gefühl ist, Bekenntnis zur Nation, überhaupt nicht zu haben ist, hebt er hervor, um ihn dann mit einer Beschwichtigung, Beteuerung wieder wegzumachen. Wir sind doch alle, darauf läuft es hinaus, bloß Menschen, die ihre Nation lieben. Ja, wenn es bloß das ist, wenn das so eine harmlose Angelegenheit ist, dann gibt es keinen Grund, warum sie sich nicht alle selbstverständlich in die Arme fallen, dass die jetzigen Verbrüderungen Ausnahmen sind, weiß ja jeder. Dann gibt es überhaupt einen Grund, dann einen Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern überhaupt zu machen, wenn sie doch alle bloß dieses eine Gefühl haben. Dass sie also so nebenbei, Bildzeitungszitat vom Anfang, nur zu besseren Menschen macht, die sich keinen Stinkefinger mehr zeigen, die immer dem anderen die Vorfahrt geben, ja dann kommen alle, egal wo sie Auto fahren, jetzt sofort blenden zurecht, weil alle extrem freundlich sind. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Wo kommt dann auch, um auf der Schiene weiterzumachen, dann die Warnung her, hier auch zu hören bis hin und wieder, dass dieses jetzt neu entdeckte Nationalgefühl, dieser neue Patriotismus doch prima sei, wo kommt dann die Warnung her, dass man sich vor einer Übersteigerung hüten solle? Wenn das so ein klasse Gefühl ist, wie kann man das überhaupt übersteigern? Da kann man doch nur tonnenweise davon haben. Da kann dadurch, dass man besonders tief liebt, die Nation, irgendwas schiefgehen, wenn es doch angeblich so eine feine, menschliche und adelnde Angelegenheit ist. Das als kurze Charakterisierung über, wie ich das jetzt nennen will, die Merkwürdigkeit, gewisse Widersprüche in diesem Nationalgefühl. Jetzt möchte man den Leuten zurufen, die dort sich in Farmen hüllen und, naja, dieses jedermann bekannte Theater auf der Leopoldstraße aufführen. Seht ihr eigentlich nicht, was eure Obrigkeit mit euch vorhat? Es sind ja schon, das fällt Ihnen vielleicht nicht auf, aber man kann es nicht mal sagen, es sind ja schon die Feierlichkeiten sehr sorgfältig und weitblickend geplant worden vorweg. Eine Fanmeile entsteht ja nicht dadurch, dass die Fans sich treffen und eine Großbildleinwand mit Asche von irgendjemandem aufgebaut sein. Es ist ja offensichtlich vom Staat oder von den zuständigen Instanzen, als Unterorganisation mag auch der DFB hier seinen Teil beigetragen haben, es ist ja dafür gesorgt worden, dass diese Begeisterung zumindest ihren Platz findet. Sie ist aber auch von vornherein gefordert worden, angestachelt worden. Sie sollte sich ja austoben. Sie ist auch von vornherein und während des Vollzugs auf der Fanmeile ununterbrochen gelobt und angeheizt worden. Es ist ja gar nicht so, dass die Leute ganz von alleine hingegangen sind. Das hat man sie schon ein bisschen darauf hindirigiert. Aber egal. Man möchte den Leuten zurufen, merkt ihr nicht, abgesehen davon, dass ihr schon ziemlich hinorganisiert worden ist, eure Massenbegeisterung. Die sagen euch noch, die Organisatoren sagen euch noch ganz offen, was sie sich eigentlich davon versprechen. Sie sagen, die Elite ist sich da einig, natürlich, das ist ein klasse Gefühl. Sie stellen sich zu dem, was sie selber organisiert haben, hin, als ob es ihnen spontan entgegenschlüge, als ob sie ganz überrascht wären davon, als ob sie sich nun von diesem guten Gefühl, von dieser menschlich eigenen Aufwallung im Volk belehren lassen müssten und sagen müssten, ja klar, anerkennen wir Nationalgefühl, Austoben des Nationalgefühls. Da haben wir vielleicht früher ein bisschen ein zögerliches Verhältnis zu gehabt, aber jetzt ist klar, müssen wir anerkennen, muss sein. Gleich die nächste Frage. Wenn wir das jetzt schon haben, wenn wir uns dazu bekennen, wir bekennen uns zu denen, die wir dort selber angeheizt haben. Wir sind Anhänger unserer Anhänger. Wenn wir uns zu denen bekennen, dass die das so klasse machen, dann wäre es doch aber auch ganz schwierig und wichtig, dass man dieses Gefühl, das sich jetzt auf Deutschlands Straßen so schön ausbreitet, auch konserviert. Kann man denn das auch auf die Zeit nach der Weltmeisterschaft übertragen? Bleibt es? Sehr deutlich und brutal ausgedrückt, wieder mal von der Bild-Zeitung, höflich ausgedrückt von unserem Bundespräsidenten. Zitat 7. Geht hier endlich der Ruck durch das Land, auf den wir alle lange gehofft und gewartet haben. Man kann es nur hoffen. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen schmerzhafte Reformen anstehen, brauchen wir Optimismus, Schwung und gute Laune. Die immer schlecht gelaunten Niesmacher brauchen wir nicht. Hoffen wir, dass es gelingt, die positive Stimmung im Land mitzunehmen und in die Zeit nach der Weltmeisterschaft. Der Bundespräsident, Zitat ist etwas länger, weil ich vielleicht später nochmal darauf zurückkommen möchte. Es ist das Bekenntnis zu unserer Eigenart. Das beginnt mit unserer Sprache, unserer Kultur, unserer Geschichte. Da ist doch etwas, was wir als Deutsch empfinden, als unsere Eigenart, unsere Tugenden, die Zuverlässigkeit, der Anstand und die Treue. Das will ich bewahren helfen. Wachstum als Verheißung reicht eben auf Dauer nicht aus, um Identität zu stiften. Wachstum ist immer das Ergebnis von Motiven und Interessen. Mein Begriff der Nation ist es, sich der Welt und dem internationalen Wettbewerb zu stellen, aber im Bewusstsein und Eigenart Heimat zu Hause. Die Nation, damit meine ich das im emphatischen Sinne, als Identifikation, die Nation wird eher wieder an Bedeutung gewinnen, wenn wir den Wettbewerb suchen. Er sagt, was die Bildzeitung auf ihre schöne Art so direkt hinblättert, sagt er etwas verklausuliert. Diesen Schwung der Massen, dieses Nationalgefühl, gilt es zu nutzen, das ist zumindest eine hervorragende Voraussetzung dafür, um die sogenannten Herausforderungen, in Klammern der Globalisierung, zu meistern, gilt es zu nutzen, um die Leute, die eben jetzt von diesem Nationalgefühl beseelt sind, dafür einzusetzen. Es ist auch gar nicht, wird auch gar nicht verhehlt, dass das mit Härten für die Leute verbunden ist. Dass dieser Einsatz für die Nation, die Abrufung ihrer Identifikation, ihres Nationalgefühls, für sie mit allerhand Zumutungen verbunden sind. Es braucht keinen wie mich, um das zu sagen. Sie sagen es selber alle offen heraus. Ein Zitat von der Merkel, was mir gestern untergekommen ist. Ja, Deutschland ist auch ein Sanierungsfall. Wenn ich aber die Begeisterungsfähigkeit der Menschen bei der Weltmeisterschaft sehe, dann ist mir nicht bange, dass wir auch diese Herausforderung meistern werden, mit dieser Begeisterungsfähigkeit. Die Herrschaft Nachdem sie sich in Anführungszeichen von dem erwachten, gesunden, natürlichen Nationalgefühl hat bekehren lassen, weiß sie sofort, was sie davon will, was sie davon haben will, wie es zu funktionalisieren ist. Die Massen, nennen sie jetzt Massen, weil sie sich ja auch so aufführen auf den Straßen, die Massen haben dann ihren Dienst nicht nur zu verrichten, sondern sie bringen tatsächlich auch noch eine Einstellung mit, die die Reibungslosigkeit, die Zustimmung, ja, die Begeisterung zu dem, was ihnen zugemutet wird, noch extra gewährleistet. Es ist zwar ein bisschen Quatsch, weil es ja unterstellt oder so ein bisschen andeutet, als hätten die Leute sonst irgendwie groß was einzuwenden, würden sich allen Ernstes dagegen wehren, würden Schwierigkeiten machen. Ist ja wohl nicht so im Alltag der bundesdeutschen Regierungskunst. Aber was die Herrschenden hier aussprechen, ist sowas wie ein funktionelles Ideal ihres Volkes. Ja, das ist klasse. Ein Volk, das in den von mir vorher beschriebenen Merkwürdigkeiten des Nationalgefühls sich herumtreibt, das so verrückt nach Identifikation sucht, das bereit ist, das als das hohe, reine Gefühl zu akzeptieren und auszuleben. So ein Volk ist offensichtlich ein National, heißt für die Zwecke, die sich die Nation setzt und die nicht mit denen zusammenfallen, die sich für die sogenannten kleinen Leute setzen, für die Zwecke dieser Nation sehr brauchbar, dienstbar. Die sind, auch das sagt es eigentlich der Bundespräsident Köhler sofort, sie sind brauchbar im Kampf der Nationen. Er weiß auch schon, wogegen sich die Brauchbarkeit richtet. Nicht einfach bloß, dass sie mehr arbeiten hier oder immer brav abstimmen oder ihr Portemonnaie öffnen, wenn es heißt, die Kaufkraft muss gestärkt werden. Nein, sie haben eine Aufgabe, von der sie selber ja gar nicht wissen, worin sie genau besteht, gerade zu stehen, nämlich für die Durchsetzung der Nation nach außen. Wettbewerb. Er sagt, wir brauchen mehr nationale Identifikation. Er ist sich auch sicher, dass sie entstehen wird. Hat er ja recht. Wenn wir, oder gerade deswegen, weil wir im Wettbewerb der Nationen uns bewähren und durchsetzen müssen. Es ist keine gemütliche Aussage, wenn den Leuten gesagt wird, wir denken an euch schon an so etwas wie eine Manövriermasse. Ich weiß das jetzt nicht aus, weil ich später nochmal drauf komme, weil das Rätsel, was ich also ein bisschen andeutet, auf das ich hinaus will, besteht ja darin, wie gibt es denn das, dass die Leute das mitmachen? Wie gibt es denn das, dass in ihnen so das hingeblättert wird? Dafür seid ihr da. Dafür freue ich mich über eure Fröhlichkeit. Dafür möchte ich diesen Gefühlshaushalt bei euch sehen, dass die darüber nicht stutzig werden zumindest. Und sagen, ja, was wollen die denn von mir? Das ist doch Missbrauch privater Gefühle. Na, offensichtlich kommen Sie auf die Idee nicht. Mein Vortrag soll so ein bisschen aufklären darüber, warum Sie auf diese Idee leider nicht kommen. Also, der Funktionalismus des Nationalgefühls wird in aller Offenheit ausgesprochen und es wird auch ausgesprochen, dass man diese feiernden Massen, die nun eine neue, unverkrampfte, patriotische Einstellung vorzeigen, dass man die auch dem Ausland vorzeigen will. Das soll ein Bild sein gegenüber dem Ausland. Seht hier, hier seht ihr das neue Deutschland mit seinem neuen Patriotismus. Dafür sind natürlich zwei Dinge nötig. Erstens, dass man das dauernd sagt. Das hat, da seht ihr das neue Deutschland, das ist, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, unverdächtig, harmlos, unverkrampft, muss natürlich ständig dazu gesagt werden. Zweitens braucht es natürlich auch ein gewisses Aufpassen darauf, dass die feiernden Völkermassen nicht durchdrehen und die Schlachtenbunder, die nebenan vorbeigehen, verhauen oder sich allzu sehr besoffen auf den Feldmeilen aufführen. Dafür gibt es ja auch da hat die Obrigkeit vorgesorgt, so ziemlich das größte Polizeiaufgebot, das es jemals in der Geschichte der BRD gegeben hat. Damit dieses Bild auf keinen Fall gestört wird. Damit Deutschland, auch dafür ist das Volk mit seinem Nationalgefühl funktional, einen guten Eindruck gegenüber dem Rest der Welt macht. Nicht bloß, dass es einen guten Eindruck macht, sondern das wird jetzt auch, man kann das schon ein Stück Kulturimperialismus nennen, es wird jetzt auch vom Ausland geradezu gefordert, so habt ihr uns jetzt gefälligst zu sehen. Wir haben, komme ich vielleicht später noch drauf, gewisse alte Beschränkungen unseres Nationalgefühls abgeworfen und ihr habt das gefälligst zu akzeptieren. Für dieses Bild steht das Volk also, was natürlich kein so großes Verbrechen ist, wenn man bedenkt, was sie sonst noch alles leisten, steht dieses Volk, das jetzt nun Party feiert, steht nun mit ein. Eine Bemerkung zum antifaschistischen zur antifaschistischen Demonstration, ich glaube am 1. Juli. Wenn man das Flugblatt von denen liest, ist wirklich auffällig, dass es eine riesige Leerstelle drin gibt. Es wird nämlich nicht der zarteste Anhauch von Kritik an diesem Nationalismus oder an diesem nationalistischen Überschwang der Leute geäußert. Kein Wort davon. Die trauen sich überhaupt nicht, überhaupt was dagegen zu sagen. Sie befinden sich dabei auch, das müsste jeder gemerkt haben, vielleicht haben sie auch einfach nur sich dem emotionalen oder nationalen Druck gebeugt, wo man zu ihrer Verteidigung sagen, befinden sich ja auch in einer dermaßen geschlossenen Phalanx der deutschen Intelligenz, ja, die sich entschieden und unter ständiger Abwehr von, da könnte doch irgendwie was komisch dran sein, entschieden hinter diese Massenbegeisterung stellt, vom Gysi über den Elsässer, die Kühners, die Beispiele sind unendlich viele, es gibt keinen mehr. 3G-Wähler haben sich mal was getraut zu sagen, haben natürlich mal was auf die Schnauze gekriegt. Es gibt keinen mehr, der in der Bundesrepublik sich zur Intelligenz, zur Elite zählt, der irgendein kritisches Wort zu diesem Nationalwahn sagt. Ganz im Gegenteil, alle schließen sich dem, was der Matusek sagt, was die Bildzeitung sagt, an, vorbehaltlos an, endlich wird Deutschland normal und diese Antifas wissen auch nichts dagegen zu sagen, sondern bekräftigen das nochmal. Das ist mein Vorwurf an Sie. Indem Sie nun meinen, eine gute Agitation in Ihrem Flugblatt wäre es, dass Sie sagen, wenn die Nazis in München aufmarschieren, dann macht das einen schlechten Eindruck in der Welt. Während die Stadt voll ist mit Gästen aus aller Welt, wollen Sie alles Fremde bekämpfen. Werden die Münchner bestimmen, welche Bilder während der WM um die Welt gehen? Das ist jetzt Ihre Sorge. So, man könnte jetzt natürlich gehässige Bemerkungen über den Antifaschismus machen, dergestalt, dass es einen letztlich auch nicht wundert. Wenn das Ihre ganze Sorge ist, dass die Rechten, die Radikalen wieder hochkommen, dann haben Sie offensichtlich an Ihrem Gemeinwesen wenig auszusetzen. Nichts davon ist mehr zu spüren, dass Sie irgendeine Distanz dieser Nation haben. Früher haben Sie noch gesagt, die ist sowas wie der Sumpf des Rechtsradikalismus. Kein Wort davon. Nur noch Nation ist Klasse, Ihr Bild darf nicht verschandelt werden durch den Aufmarsch von Neonazis. Also, Kritik gibt es vielleicht gerade hier noch oder in diesen Schriften. Sonst in dieser Gesellschaft sowas wie eine absolute Kritiklehre. Auch die früher noch ein wenig Bedenken geäußert haben, niedergebügelt oder selbst euphorisiert. Wie gesagt, der Funktionalismus ist den Leuten jetzt so vorgesagt worden. Der Merkel sagt, ihr seid ein Mittel, um einen Sanierungsfall Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen, was sie nicht so in dem Zitat nicht sagt, aber auch sonst sagt, und was auch Köhler ausdrücklich sagt, ihr seid mein Mittel im Kampf gegen andere Nationen, ihr seid dafür da, nebenbei auch unverhohlen, das ist ja mit Reformpolitik schon alles längst gesagt, ihr seid dafür da, mit eurer Arbeit oder Nichtarbeit, aber insbesondere mit einer absoluten Billigkeit, mit einer ständigen Verschlechterung eures Lebens, für diesen Kampf einzustehen. Das erwähne ich jetzt nur. Weil es ist ja klar, erzählt man ja auch niemandem was Neues, wissen Sie ja. Wie gesagt, die Oberen haben offensichtlich die Freiheit und die Frechheit, das ihren Leuten brühwarm und brettelbreit zu erzählen. Eine Abschweifung, die aber keine ist, sondern schon zur Klärung des Problems, was das Nationalgefühl beiträgt. Erklärung der anderen Seite. Verplausibilisierungsversuche für die Richtigkeit und Notwendigkeit des Nationalstaates. Einige sind ja schon vorgekommen. Deutschland befreit sich. Befreien heißt fröhlich sein. Fröhlich sein heißt, ein besserer Mensch zu werden. Ein besserer Mensch zu werden, fröhlich zu sein, heißt, andere Völker achten. Lauter, in Anführungszeichen, Bestimmungen des Nationalstolzes sind dann nur vorgekommen. Es gibt aber welche, etwas ernsthafterer Natur, sage ich mal so, höflich, wie zum Beispiel die des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Zitat 9. Mein Thema heißt, die Deutschen und ihre Identität. Was ist eigentlich Deutsch? Zunächst ist es ein naturgegebener Sachverhalt. Es ist die Folge der Tatsache, hier geboren und aufgewachsen zu sein, die deutsche Sprache zu sprechen, sich hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen und damit ein Teil des Volkes zu sein. Ich bin Deutscher, wie ein Franzose, ein Russe ist. Das ist weder ein Verdienst noch ein Mangel, ich habe es mir nicht ausgesucht. Was heißt nun eigentlich Deutsch? Wir sind Menschen wie andere auch, wir lieben wie sie unsere Heimat. Ich habe das in der Ankündigung schon ein bisschen verwendet, das Zitat, aber es gibt noch ein bisschen was dazu zu sagen. Der sagt also, unverblümt, Deutsch wird man durch einen Zufall. Einen Zufall, den man sich, das ist so, nicht ausgesucht hat. Die Folge der Tatsache, hier geboren und aufgewachsen zu sein. Der sagt, und weil das jetzt so ist, einfach so, weil das so ist, ergibt sich daraus Identifikation. Natürlicherweise, sagt er, liebe ich dann den Hort, in den mich ein Zufall hineingeworfen hat. Diese Umgebung, in der ich mich jetzt befinde, nehme ich mir zu eigen, erkläre mich mit der identisch. Es gibt bei nüchterner Betrachtung nicht den geringsten Grund, sich mit den Umständen, in die man durch Zufall hineingekommen ist, identisch zu erklären. Der Brecht hat mal einen ganz netten Scherz gemacht. Er hat gesagt, ja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann hätte ich mir für den Winter ein Stück in Schweiz nehmen und für den Sommer halt ein bisschen Süditalien. Und so hat er das so durchgemacht. Und gesagt hat, naja, wenn man sich schon seine Nation, oder seine Nation nicht, sondern die Umstände, in denen man leben möchte, aussuchen könnte, da fiel mir viel ein. Hier wird aber gesagt, da wo du angekommen bist, gehörst du automatisch mit dazu. Das ist einfach so. Eine apodiktische Behauptung, an der nicht zu rütteln ist, da gehörst du hin. Ich habe es mir nicht ausgesucht, wäre ja eigentlich eher sowas wie die Kritik. Das ist doch ein Angriff auf die Freiheit des Menschen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, sagt er, das spricht im Gegenteil dafür, weil du dir es nicht ausgesucht hast, ist das so wie ein naturhafter Sachverhalt, der dich festnagelt. Also was man eigentlich, wie gesagt, im Moment an wie eine Kritik verstehen könnte, taugt für den genau umgekehrt zu einer Affirmation. Weil ich hier bin, gehöre ich einfach auch hierher. Natürlicherweise. Und weil ich natürlicherweise hierher gehöre, macht er ganz brutal den Übergang, bin ich auch sehr dafür, für das, wo ich hingehöre. Ich liebe das. Muss man natürlich wieder, ich habe vorhin schon den Witz gemacht, mit, wenn Sie doch alle dasselbe Gefühl haben, bei dem Matussek, weil wir unsere Nation lieben, achten wir auch alle anderen. Wenn Sie doch alle dasselbe Gefühl haben, die Russen, die Franzosen und die Deutschen, woher kommt denn überhaupt dann sowas wie ein Unterschied zwischen ihnen zustande? Kommt wieder her. Das soll einerseits, macht es sie unterschiedslos. Sind alle ein und dieselbe Materie, Leute, die durch einen Zufall irgendwo hingekommen sind, geboren und aufgewachsen, sich es nicht ausgesucht haben, dann laut Auskunft des Weizsäcker das entsprechend dann auch annehmen, sich damit identifizieren, es lieben, dass diese Leute eigentlich unter sich, wenn man diese Betrachtungsweise, diese Charakterisierung nachvollzieht, identisch sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Es sagt aber schon die reine Benamung, Russe, Franzose, Deutsche, es gibt offensichtlich einen elementaren Unterschied. Der kommt aber genau aus dem, was der Weizsäcker sagt, nicht heraus. Was Weizsäcker sagt, betont eigentlich nur ganz abstrakt dumm die Gleichheit aller Individuen, nämlich aufgewachsen zu sein, irgendwo. Und dann womöglich auch noch dafür zu sein. Was er hier ja jetzt auch quasi als ein Gebot erlässt. Und er sagt, ich liebe natürlicherweise, heißt das Zitat, ich fühle mich ja natürlicherweise zu Hause, ist das ja auch ein Gebot. So. Andere Erklärungen gibt es ja auch, mal kurz erwähnen. Es sei eine gemeinsame Sprache, die die Menschen gemeinsam macht, die für die Identifikation sorge. Ja, das ist nur daran zu erinnern, die Sprache ist ein Mittel. Die Sprache ist ein Mittel, um Gedanken auszudrücken. Und die Gedanken sind dann nun gerade mal von der Art, sonst wäre es ja schrecklich langweilig, dass sie sich unterscheiden. Es ist ja gerade dafür da, dass Menschen sich mit ihren Gedanken voneinander unterscheiden. Es ist ja gerade dafür, dass sie unterschiedliche Meinungen, Interessen, Auffassungen, Theorien damit darstellen können. Das kann unmöglich eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen stiften. Das stellt erstmal nur eigentlich bei genauer Betrachtung den Unterschied zwischen ihnen fest, nämlich dass sie geschiedene Subjekte sind, die sich vermittels ihrer Sprache über ihre Verschiedenheit einigen oder auch nicht einigen. Also über das, was sie voneinander wollen. Abgesehen davon ist auch dazu daran zu erinnern, dass die Sprache ja eigentlich eine herrschaftliche Erfindung ist, zumeist, nämlich dass die Verfügung einer gemeinsamen Sprache jetzt in den allermeisten Fällen auf eine Staatsgewalt zurückgeht, die das durchgesetzt hat. So wird es aber egal sein. Kultur, sehr beliebt, in dem Buch von dem Matussek von überragender Bedeutung. Kultur, die gemeinsame Kultur. Das kann auch irgendwie nicht für die Identifikation da sein. Kultur, Klaviernoten haben keine Nationalfarbe. Man kann einer Musik und einem Bild nicht ansehen, dass es Deutsch, Englisch oder Französisch ist. Mehr noch, die Kultur soll dann nach ihren eigenen Auskünften oder die künstlerische Produktion soll doch gerade das Gegenteil von irgendeiner Vermassung, Einheit, Identifikation mit etwas anderem, mit einem höheren sein. Kunst ist doch die Äußerung purster Subjektivität. Jetzt sehen wir das mal, was die sagen. Kunst ist doch da, wo sich das Individuum in seiner eigentlichen, seiner reinsten, es kommt von innen heraus, Form betätigt, wo er also nicht Wert darauf legt, sich mit anderen zusammenzuschließen. Ja klar, der Künstler möchte, dass man seine Bilder anschaut, aber möglichst auch kauft. Aber erst einmal beharrt er doch, dass er ein ganz eigener, unterschiedener sei, dass man das anerkennen möchte. Man kann Unmögliches in ihm anerkennen, dass er das als Deutscher gemalt hat. Sag ich jetzt, sachlich. In dem wirklichen Leben ist es genau umgekehrt. Wie man weiß, die Künstler laufen alle herum und sagen, sie würden ihre Identität daraus beziehen, dass sie Deutsche sind. So sind sie leider, die Deppen, ja. Die haben halt auch dann, Wahnsinn, habe ich mir sagen lassen, große Triptochons, wo drüber steht, Kaffee Deutschland. Und dann, worin sie bejammern, dass Deutschland geteilt ist, oder dann machen sie ein Gemälde, die den sozialistischen Realismus erinnern, wo sie die Einheit der Nation feiern. Die haben denn der Ruf der Nation, ist auch bei denen angekommen, ihr seid doch welche, die hier für diese Nation einzustehen haben. Gut und schön oder schlecht, bezahlt werden sie vom Staat auch noch dafür. Aber wenn man der Kunst ein bisschen nachsteigt, kann nie und nimmer irgendein Nationalmerkmal oder eine nationale Identität hergeben, außer erster winzig kleiner Vorgriff, der Staat erklärt sie zu seinem Besitzstand, erklärt Kultur ist doch noch etwas anderes als Kunst, erklärt Kultur zum Nationaleigentum, identifiziert sich oder sucht sich eine Bebilderung dafür, warum er ein ganz eigener sei, der Staat wohlgemerkt. Die Kunst selber kann das nie hergeben, irgendeine Nation darzustellen, zu vereinen, ein Nationalgefühl herzustellen. Und Drittes und schwierigstes Zitat zur Identifikation. Kann er was zur Heimat sagen? Das soll ja auch sowas sein, wie was verbindet, da muss man mal wieder sagen. Die unmittelbare Erfahrung widerspricht doch dem. Die Heimat ist doch das, wo ich direkt aufgewachsen bin. Das ist das Pfarrhaus, die Bäche und die Wiesen oder die Schnellstraße, die bei mir verlaufen. Nun ist aber die jeweilige Heimat von jedem anderen wieder total unterschieden. Man weiß ja, dass Unterurbach gegen Oberurbach über Generationen hinweg Riesenkriege geführt hat. Also Maibaum und so weiter. Die Heimat hat sie nicht zusammengeschlossen. Da sind dann ganz widerliche Formen der Konkurrenz und Auseinandersetzung rausgezogen. Also Heimat ist etwas, was, wenn man überhaupt von Identifikation spricht, wenn man den Begriff einen Moment lang ernst macht, dann ist es einfach nur die unmittelbare Vertrautheit mit meiner Umgebung. Das widerspricht aber sofort allen anderen Heimatgegenden in Deutschland. Das kann man nie und nimmer mit denen zusammenschließen. Wie gesagt, ihr bringt es ja noch gegeneinander auf. Es gibt es ja sogar dann als, aber das will ich jetzt nicht erklären, als die diversen Formen von Lokalpatriotismus, der sich dann auch im Fußballstadion ausdrückt. Wo sie plötzlich wissen, dass einer der bayerisch redet, sofort seine Schnauze kriegen muss. Das nächste Zitat ist von einem Hagen Schulze. Das ist ein anerkannter Geschichtsprofessor, der wird bei dem Matussek von der Matussek interviewt. 10a. Eine Nation vermittelt dem Einzelnen Geborgenheit und das Gefühl, dass sein Handeln für diese Gruppe seiner Existenz Sinn verleiht. Zwar gibt es vielerlei Gruppen, von der Familie über Europa bis zur Menschheit. Aber die integrierende Kraft der Nation hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte als politisch besonders mächtig erwiesen. Ich meine damit, jeder Einzelne, aber auch jede Körperschaft, von der Familie bis zum Staat, muss imstande sein, die eigene Identität zu sichern und nach außen zu repräsentieren und auch wahrgenommen zu werden. Diese Identitätssicherung ist letzten Endes eine der wichtigsten Funktionen des Nationalstaates überhaupt. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen, dass eine selbstbewusste Nation großzügiger Umgang mit anderen sein kann, toleranter gegenüber dem Fremden. Das ist nicht ganz leicht, das Zitat. Er sagt also, Identifikation muss unbedingt sein. Und ohne Identifikation, wo man jetzt eigentlich gar nicht so recht weiß, was denn das ist, oder man weiß so viel, es ist eine Art von Zusammenschluss mit etwas außerhalb von einem. Mit sich selber identifiziert man sich offensichtlich nicht. Es muss, das ist hier in den so Wörtern wie Sinn oder Gruppe oder Familie oder Menschheit angedeutet, es muss irgendwie eine Verbindung mit etwas außer meiner selbst hergestellt werden, damit ich mich identifizieren kann. Und die, so sagt er ja, ist von elementarer Bedeutung, die Identifikation. Die Gruppe, die Familie, letztlich der Nationalstaat, brauchen das. Und er spricht gleich ein großes Lob aus. Am besten hat er hingekriegt, wie er so sagt, die Erfahrung hat das erwiesen, ohne zu untersuchen, welche Erfahrung denn eigentlich und wie das erwiesen worden ist, dass die Nation diese Identifikation, also die Verleihung eines Zusatzargumentes zum Individuum, sage ich mal, dass es überhaupt erkennbar macht, womit es zu sich selber sagen kann, ich bin ich. Das hat die Nation am besten hingekriegt während der letzten Jahrhunderte. Er sagt also einerseits, es ist ein unmittelbar menschliches Bedürfnis, über diese Identifikation zu verfügen, wo ich darauf sagen würde, ja, die ist ja mit meiner bloßen Existenz gegeben. In dem Moment, wo ich mich selbst wahrnehme, brauche ich ja nicht mal Spiegel dafür, mich selbst wahrnehme und dann auch über mich selber urteile, was sprichst du, was sagst du, wie hast du das da gefühlt und gedacht, in dem habe ich ja diesen banalen Vorgang, wenn man es mal entdramatisiert, den banalen Vorgang der Identifikation schon längst geleistet. Da weiß man halt, was für einer man ist. Da
Dann kann man sich noch mit anderen drüber unterhalten, ob man sich dabei täuscht, aber im Prinzip ist das damit geleistet. Der sagt aber, das ist überhaupt nicht, die Existenz des Individuums ist das überhaupt nicht. Es braucht den Zusammenschluss, den Zusammenhalt, Umhüllung mit was außerhalb seiner, sei es die Gruppe, sei es die Familie, sei es die Menschheit, aber am besten hat sich das bei der Nation herausgestellt. Die Unbestimmtheit des, es braucht irgendwas drumherum, bricht er dann ziemlich gewalttätig in Richtung Nation. Die hat das am besten hingekriegt. Selbstbewusst ist dann, dass man diese Identifikation nicht verliert, dass man also durch die Bestimmung, durch etwas von außen, was dazutritt, was mich eigentlich definiert, dass man diese Bestimmung unbedingt braucht, weil man sonst nicht selbstbewusst ist. Das sind alle so interessante Widersprüche, die klären sich aber gleich auf, weil das sind ja Ideologien, Verharmlosung, Überhöhung dessen, was der wirkliche Sachverhalt ist, was ein Bürger ist. Ich rede jetzt zurzeit nur darüber, über die Widersprüche, über die Blödsinnigkeiten dessen, was Nationalgefühl und Identifikation genannt wird. Ich will eigentlich nur mal sagen, so was die dazu sagen, ist es teils entlarvend, teils lächerlich, aber nie richtig. Interessant ist die Passage in dem Zitat, wo er sagt, der Nationalstaat, also er sagt ja, eigentlich ist es tautologisch, was er sagt, oder blödsinnig, denn der jeder Einzelne, jede Körperschaft, jede Familie bis zum Staat muss imstande sein, seine eigene Identität zu sichern. Das heißt, der Staat muss imstande sein, seine eigene Identität zu sichern. Naja, das tut er dadurch, dass es ihn gibt. Spätestens da ist es auffällig. Und wenn er seine diversen Unterkollektive, wie Familien und Gruppen und was weiß ich, und die Individuen auf sich zu beziehen, dann hat er ihnen ja auch die Identifikation gegeben. Was heißt das aber hier, wenn er sagt, der Staat muss selber auf seine Identifikation achten? Dann steckt da schon der Gedanke drin, der sich in den Folgenden immer mehr herausstellen will. Es geht also offensichtlich sehr darum, gegen wen man Identifikation herstellt. Identifikation ist nicht etwas, was wie gesagt aus dem Individuum herauskommt, sondern was ihm angetragen wird. Und es ist offensichtlich auch nicht völlig in Identifikation, wenn ich nicht einen Gegenpol habe, von dem ich wahrgenommen werde. Es ist also die Funktion des Nationalstaats, sagt er, sich selbst zu sichern. Eigentlich eine merkwürdig leere und tautologische Aussage. Aber wohin sie zielt, ist ja auch klar. Es ist die Sicherung des Nationalstaats inklusive aller drunter her, Familien, Gruppen, Individuen, gegen alle anderen, die genau dasselbe machen, nämlich die nationale Identität zu sichern. Wir haben also hier ganz offensichtlich, der Herr Hagen Schulze drückt das vornehm aus, diverse Subjekte auf der Welt, die nennen sich Nationalstaat, die das Interesse haben, sich gegeneinander abzusichern, die darauf achten müssen, jeder wechselseitig auf seine spezielle nationale Identität zu achten. Ein Gedanke, der nur überhaupt irgendwie fassbar und plausibel wird, wenn man ein dagegen, ein Kontrast, ein Kontra hat, nämlich einen anderen, der selbiges tut. Sonst einfach bloß für sich selbst als Nationalstaat sichern, wenn man der Einzige auf der Welt ist, wäre irgendwie Quatsch. Was er sagt, das ist ein sehr höfliches Zitat, sehr wissenschaftlich. Was er sagt ist, diese Identifikation durch den Nationalstaat, also das ist eine Leistung, die der Staat seinen Menschen, die dieses dringende, vorher erläuterte, zutiefst menschliche Bedürfnis haben, angedeihen lässt, eine Leistung, ich habe jetzt angefangen, jetzt habe ich meine Gedanken verloren. Also der Staat lässt den Individuen diese Leistung zukommen, wodurch dann das gesamte Kollektiv, das er darstellt, nach außen wahrnehmbar wird und, wie er sagt, nach außen repräsentiert wird.
Ach so. Wenn das so ein elementares Bedürfnis ist, sowohl für denjenigen, der vom Staat diese Identifikationsmöglichkeit kriegt, wie für den Staat selber, dann ist umgekehrt damit aber auch eine große Gefahr benannt. Nämlich die Gefahr, dass diese Identifikation, die nach außen wahrgenommen wird, sich nach außen abgrenzt, also gegen andere nationalstaatliche Subjekte, dass die Identifikation nicht durch diese eben anderen nationalstaatlichen Subjekte erschüttert, unterminiert, gestört werden kann. Ist darum wichtig der Gedanke, und da habe ich ein NPD-Zitat geschrieben, die sagen ja selber auf ihre Art, was hier so wissenschaftlich rauskommt, so, weil das wird damit sagen, das ist normales Denken, das ist kein NPD oder rechtsradikales Denken. Das normales Denken, das habe ich jetzt vom ersten Satz an gesagt, der Mensch braucht ein Nationalgefühl, er braucht eine Identifikation, nur so wird er zum Menschen, so wird er zum besseren Menschen. Er muss sich zusammenschließen. Jetzt haben wir noch den Übergang, er muss sich zusammenschließen in Abgrenzung. Er braucht dafür unbedingt seinen Staat, sonst geht das alles nicht. Dieses zutiefst menschliche Bedürfnis ist nicht zu erfüllen, ohne eben denjenigen, der ihm die Identitätssicherung gewährleistet, der Nationalstolz. Und wenn wir also so weit sind, kann man halt so viel sagen über den Nationalstolz oder das Nationalgefühl. Das ist naturgegeben. Es ist in dem Sinne, wie ich jetzt das versucht habe zu erklären, begründungslos. Es sind ja nur einfach Behauptungen, die in die Welt gesetzt werden. Du brauchst es, du wirst nur so Mensch, sonst hast du keine Identifikation, wobei man nicht so recht weiß, wofür das eigentlich gut sein soll. Und es macht dich zum besseren Menschen. Es ist begründungslos. Es ist einfach das schlichte, apodiktische Heruntersagen, das ist so, das muss so sein. Man gehört einfach nun mal zu dieser Nation dazu. Und empfindet dann ein entsprechendes Nationalgefühl. Zurück zum Ausgang. Und auch zu dem, was die von mir so angeflammte Intelligenz ja betrifft, die sich alle so dahinter stellen. Es geht ja ein riesiges Aufatmen durch die Nation. Der Matusek ist ein Beispiel dafür. Ein Aufatmen, das heißt endlich normal. Sie sagen ja die ganze Zeit, jetzt ist endlich normal. Worauf beziehen Sie sich? Na, Sie beziehen sich auf die Vergangenheit der BRD, wo ja immer mal ein bisschen Schämen angesagt war, aufgrund einer schlechten Vergangenheit, da wenn man mal was Böses angestellt hat. Dafür musste sich Deutschland halt immer wieder entschuldigen. Und offensichtlich, das kommt jetzt heraus, geschadet hat es der Nation nicht. Sie hat sich mit diesem Entschuldigungswesen, mit ihrer Wiedergutmachung und mit ihrer Demutshaltung und wir sind immer nur für Frieden und wie die ganze Geschichte angefangen von den 60er Jahren bis zu dem unsäglichen Joschka Fischer geht, hat sie sich ja offensichtlich zu einer der führenden Mächte im gesamten imperialistischen Lager hochgearbeitet. Das hat ja nicht geschadet. Bloß, die Elite der Nation, die sagt, das schadet. Ganz offen, das kann ich sagen, ist mal ironisch, es scheint ein tiefes, menschliches, ein national menschliches Bedürfnis zu sein, dass diese alten Bedenklichkeiten, dass man doch irgendwie ja ein bisschen Schatten über der deutschen Vergangenheit auch erkennen müsse und dass man da ein bisschen bereuen müsse, die wegzuhaben. Der Nationalcharakter verträgt das nicht. Das sagen die unverblümt heraus. Es muss ein umstandsloses, freies, befreiendes, emphatisches Bekenntnis zur Nation sein. Nur das ist normal. Dafür wollen wir, wie anfangs gesagt, auch Anerkennung von allen anderen haben. Wir sollen uns jetzt als solche anerkennen, also nicht nur als solche, die immer Büßer genannt daherkommen, sondern wir sind ja deswegen, weil wir es ganz normale sind, extra harmlos. Ich konnte fast sagen, die frühe Büßer kommen, weil dann ist doch was gefährlich. Was also damit auch so nebenbei erledigt wird, das kann man jetzt auch in verschiedenen Feuilletons und so lesen, diese Suche nach Begründungen, die es ja immer schon gegeben hat, warum wir hier in einem gelungenen Gemeinwesen wohnen, wozu gehört hat, es sei ein gelungenes Gemeinwesen, weil es sich im Unterschied zu anderen Nationen und Völkern tatsächlich auch zu seiner eigenen Schuld bekannt habe. Da war ja schon ein unverschämter Übergang drin, nämlich weil man es im Unterschied zu anderen Völkern geschafft hat, zu dieser unvergleichlichen Schuld zu stehen, und sie zu verarbeiten, habe man ja dann auch eine höhere moralische Qualität errungen, die einen über andere Völker stellt. Das war ja schon ganz nett. Damit hat der Joschka Fischer auch den Eintritt in den Jugoslawienkrieg begründet. Aufgrund unserer Auschwitz-Vergangenheit sind wir erst recht zum Kriegsführen nicht nur ermächtigt, sondern dazu sogar verpflichtet. Das war ja schon ganz nett, der deutschen Nation und ihren Führern aufgrund ihrer Vergangenheit eine besondere Qualität moralischer Natur zuzusprechen, aber sie halten es nicht aus. Es geht nicht, solche Drumherumräder rein, dieses sich herumbinden und mit Schuld und dann daraus eine Moral zu verfertigen, halten sie einfach für nicht vereinbar mit gescheiten Nationalgefühlen. Solche Sachen wie Verfassungspatriotismus, der begründen wollte, man solle, könne doch, der Habermas hat das erfunden, man könne doch stolz auf Deutschland sein, weil es als Demokratie hervorragende Leistungen vorbildlich für die Welt erbracht habe. Sozialstaat, friedliches Volk, sozialer Frieden und so weiter. Werden jetzt alle in den Orkus geworfen und überall wird gesagt, so einen Scheiß wollen wir nicht mehr hören. Alles, was nämlich, alles, was nach Begründung für Nationalstolz klingt oder ist, ist eine unmittelbare Störung des Nationalstolzes. Also, die es sich gegen das wenden und sagen, endlich normal und Normalität braucht keine verquasten Umwege, keine Begründung. Die machen etwas Interessantes. Die fordern ein Bekenntnis oder sie legen ab ein Bekenntnis zum Irrationalismus. Nationalgefühl, Stolz auf die Nation ist irrational und dazu bekennen sie sich. Das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Nachdenken und so weiter zu tun. Das hat nichts mit Theorie zu tun, dementsprechend bescheuert sind ja die Theorien, die ich kurz angesprochen habe, sondern letztendlich muss man aufhören, sondern man muss einfach sagen, Volk, feiere dich als Nation, als zur Nation gehörig, als der Teil, der in der Nation so wichtig ist. Das Gedankenblatt des Gedankensblässe hat im Nationalstolz nichts verloren. Das ist pure Feier, Bekenntnis. Entsprechend auch, meine Kirche vielleicht ein Vorgriff, entsprechend ist es also gar nicht einfach bloß Party, die die Leute feiern. Es wird zwar immer eben dazu gesagt, es ist ja bloß die Fröhlichkeit. Merkwürdigerweise wird weggelassen, dass der Anlass der Fröhlichkeit oder der Inhalt der Fröhlichkeit nichts anderes als der Feier der Nation ist. Deswegen haben sie alle ihre Fahnen. Es wird dann auch wieder gesagt, aber trotzdem wird gesagt, es ist doch nichts anderes als ein Gefühl, Party machen zu wollen. Nein, muss man sagen. Es ist genau dieses sich durcharbeiten des deutschen Volkes zu eben dem normalen Nationalstolz, der keine Begründung und keine Bedenken verträgt, der einfach nur für sich irrational zu seiner Nation stehen will, sie lieben will, sich zu ihr bekennen will. Warum das ziemlich blöd ist, kommt jetzt im Folgenden. Erstmal wollte ich, dass es nur charakterisiert haben, was für Nationalgefühl gefordert wird, was eigentlich da, wie es ausschaut. Zitat 10b mache ich später, Zitat 11 Volk. Das ist, folgt man der praktisch verbindlichen Festlegung moderner Gesetzgeber, nichts weiter als die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, die eine zuständige Staatsmacht zu ihren Angehörigen erklärt. Diese bilden, ungeachtet ihrer natürlichen wie gesellschaftlichen Unterschiede und Gegensätze, ein politisches Kollektiv, in dem sie ein und derselben Staatsgewalt untergeordnet sind. Ihre Verpflichtung auf dieselbe Herrschaft und deren Programm ist die gemeinsame Sache, für die sie als Volk einstehen. Ein trockener Text. Unbekannter Autor. Nein, für die sie nicht. Das ist der erste Abschnitt aus dem Gegenstandpunktartikel Das Volk hier vorne zu kaufen. Es ist hier in 4, 5 Zeilen, ist natürlich schon alles Wesentliche über den ganzen Staat und das Volk und die Nation gesagt. Ich walze das ein bisschen aus. Andeutungsweise ist ja schon vorher vorgekommen. Ein Bürger, ein Partikel dieses Volkes, wird man, wie ich vorhin gesagt habe, durch einen Zufall, das war natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern es gibt einen, der sich dieses Zufalls sofort bemächtigt, nämlich eben der Staat. Der sagt für jeden neu angekommenen Erdenbürger, es ist irgendeine Kritik aufgekommen, das dürfe man nicht sagen, jeder neu angekommene Erdenbürger. Ausländerkinder würden es nicht, ja, das ist ja klar. Er sagte erst einmal, das wird sich im Fortgang nie logisch ergeben. Das bezieht sich erst einmal auf die, die schon bei ihm Volk sind, also Eltern, die Deutsche sind. Bringen die jetzt ein Kind zur Welt, dann sagt der Staat, dieses Kind, übertreibt gar nicht, dieses Kind gehört mir. Nicht im Sinne von, das muss jetzt bei mir wohnen oder es bekommt von mir Essen und Kleidung. Nein, er sagt, ich mache dieses Kind überhaupt dadurch zu einem Menschen. Ich verschaffe ihm eine Identifikation. Jetzt wissen wir, was Identifikation heißt, das ist ein Identifizierungspapier. Ich verschaffe ihm eine Identifikation dadurch, dass ich ihm einen Nationalausweis zuweise, einen Pass, einen Personalausweis. Dadurch ist dieser Mensch Mitglied meines politischen Kollektivs, meines politischen Kollektivs. Das Kind hat sich nicht ausgesucht, in dem Moment zum Deutschen, zum einem Bestandteil eines in der Hinsicht völlig gleichartigen Volkes, dass ich nur dadurch zu einer Gemeinsamkeit, gar nicht durchdenkt oder bekennt, sondern zu einer Gemeinsamkeit gebracht wird, dass der Staat jeden einzelnen von denen, die man Volk heißt, zu seinen Bürger und Untertanen macht. Er sagt, diejenigen, die bei mir auf die Welt kommen, das ist mein Rohstoff. Die gehören mir, das sind Mittel meiner Staatsgewalt. Oder wie es hier heißt, eines politischen Kollektivs, in dem sie eine derselben Staatsgewalt untergeordnet sind. Dafür da zu sein, sagt dieser Abschnitt auch wieder ganz trocken, das ist ihre gemeinsame Sache. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit besteht in einer Verbindung über etwas Drittes. Also was vorhin über den Hagen Schulze gesagt hat, es muss etwas hinzutreten, was er so verschwommen, labbrig, Identifikation braucht es und so weiter gesagt hat, haben wir nun hier klar. Die Menschen haben eine Gemeinsamkeit dadurch, dass der Staat sie zu seinen Bürgern macht und dadurch eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen herstellt, die zwischen ihnen als Individuen, fühlenden und denkenden Menschen überhaupt nicht besteht, aber die ihre erste und wichtigste Lebensgrundlage ist und überhaupt für sie im Folgenden bestimmend ist. Eine Zugehörigkeit, die man sich, wie gesagt, nicht ausgesucht hat, die, um es nochmal zu wiederholen, so dieses banale oder auch brutale Ereignis, einen fremden Willen, nämlich einen Staatswillen, von der ersten Lebenssekunde an untergeordnet zu werden, wird gefeiert, wird gesagt, das sei grandios. Wenn man also vom Staat eingebürgert wird, was dann, ins Klammer gesagt, später Leuten, die aus dem Ausland kommen, recht schwer fällt, aus Gründen, die eigentlich auf der Hand liegen, weil sie gehören ja erst mal einem anderen Staat, aber da komme ich noch drauf, gibt ihm der Staat ihm eine aktive Identifikation. All das, was wir vorhin als Jubel, die Leute wollen sich identifizieren, versinkt ja in dem Sumpf des puren Gefühls, des hier auch geforderten irrationalen Gefühls, des begründungslosen Gefühls, bekommt hier nun endlich mal Hand und Fuß. Das ist eine aktive Identifikation. Der wird vom Staat identifiziert. Es wird ihm gesagt, du bist jetzt der und der. Damit ist auch klar für den künftigen Weg dieser Menschen, die jetzt erstmal klein sind, sie sind abhängig von den Entscheidungen dieses Staats. Er hat damit von vornherein sein Kommando über sie errichtet. Dem Staat geht es um diese Masse. Rohstoff habe ich dazu gesagt. Er will diese Leute erstmal ganz ununterschieden, eben nur als welche, die er per Willen zu seinen Untertanen, per seinem Willen, zu seinen Untertanen erklärt hat, will er erstmal dann in dieser einerseits identifizierten, dann aber auch ganz und gar unterschiedslosen Art und Weise als seine Masse, als seine Verfügungsmasse damit eingrenzen, handhabbar machen, sich zuführen. Ein schönes Beispiel dafür war die Wiedervereinigung. Da hat er, das wird nochmal zurück zu der Heilung. Das ist jetzt auch klar, warum der Bundespräsident Köhler so emphatisch auf dieser Heilung und auf dem Glück herumreitet. Naja, das ist natürlich für einen Staat ein äußerst schmerzlicher, ein elementarer Verlust, wenn er einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Materie, seines Staatsvolkes verliert und das unter der Hoheit einer anderen Herrschaft wandert. Das geht ihm ans Eingemachte. Das kann er schlicht und einfach nicht hinnehmen, weil das ist sowas wie eine direkte Bestreitung aller seiner Macht und Handlungsfähigkeit. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja mit allen ihren Machenschaften Mitglied zu einem riesigen Bündnis, Beteilnahme an einer riesigen Kriegsführung und so weiter, um nichts anderes gekämpft die ganze Zeit. Na, erst natürlich in diesem Bündnis an Macht und Reichtum zu gewinnen, aber dann mit der letzten Konsequenz endlich diese Heilung, die den Volkscharakter, die Volksseele so tief gekränkt und zerrissen hat, herbeizuführen. Deutschland wieder ganz zu machen. Das muss dann jeder Mensch als ein großes Glück empfinden. Übrigens auch ganz interessant, der Ausdruck damals, der sofort im Gespräch war, Kohl hieß er damals, jetzt muss Deutschland seiner gestiegenen Verantwortung gerecht werden, war damals so der Standardsatz. Ist ja auch komisch, ne? Allein dadurch, dass er jetzt 13 Millionen Leute dazugekommen hat, hat er gestiegene Verantwortung. Man kann dem Satz entnehmen, hier steckt der Staatswille dahinter. Diese nun vermehrte Masse an Staatsvolk ist gleich mehr Handlungsmaterial, wird er wohl auch in Anschlag bringen. Das verleiht ihm sofort mehr Wucht in der Staatenwelt. Das ist, mit Verantwortung ausgedrückt, tatsächlich so etwas wie ein Sachzwang. Das muss ich jetzt wohl tun. In Wahrheit will er es natürlich tun. Er sagt, das ist ja der historische Glücksfall, nun über ein riesiges neues Gebiet und eine riesige neue Volksmasse zu verfügen. Auch schon angedeutet und jetzt nochmal explizit gemacht, die zweite Bestimmung, erstens, du gehörst zu mir, schließt ausnahmsweise die andere Bestimmung ein, also gehörst du auf keinen Fall zu einem anderen. Ich muss dich von ihm abgrenzen. Damit, das habe ich schon auch angedeutet, also ist damit schon eine gewisse Feindseligkeit zwischen Staat eröffnet. Offensichtlich gibt es ja ein Interesse, seine Manövriermasse, seine Handlungsmasse zu vergrößern. Der Zugriff des Staates auf sein Staatsvolk muss exklusiv sein. Und damit drückt aber auch, ist gleich ausgedrückt, wie wichtig und verlockend es für andere Staaten ist, eben diesen Zugriff auch zu haben. Früher ist es direkt gegangen, mit Kriegen der Eroberungsart, oder indem man Völker schlicht und einfach unterbrochen, geklaut hat, die Herrschaft zerschmettert hat. Das geht heutzutage viel zivilisierter zu. Heute, und da komme ich am Schluss vielleicht noch drauf, heute macht man sich andere Völkerschaften dadurch zur eigenen Staatsmasse, indem man den Willen des anderen Staates so sehr dominiert, dass er gar nicht anders kann, als ihm die Potenz, die in seinem Volk steht, mir zur Verfügung zu stellen. Der viel elegantere Weg. So Macht auszuüben. Und vielleicht komme ich am Schluss drauf. In diesem, das ist jetzt eigentlich schon ausgesagt, mit dem, was ich bislang gesagt habe. In diesem, ich will den Zugriff auf diese Leute, auf diesen Rohstoff haben. Ach, übrigens auch, und was aus denen wird, macht euch keine Sorgen, aus dem mache ich schon etwas. Das ist ein Bildungs- und das ist ein Rohstoff, den ich formen und bilden kann. Das war ein Beispiel mit der DDR übrigens ja auch auffällig. Das war ja eigentlich erstmal ein Staatsvolk, wo man denken könnte, das ist ihm auch vorgeworfen worden, dass von seiner früheren Herrschaft zutiefst versaut gewesen ist. Haben wir ein ernstes Marxismus-Leninismus in der Schule gelernt haben, das kommt in dem Köhler-Zitat mit der Heilung ja auch ein bisschen vor, haben zwar eine und dieselbe Kultur angeblich mit uns gehabt, aber so recht zur Bindung ist es mit denen nicht gekommen. Ja, warum ist nicht zur Bindung gekommen, abgesehen davon, dass es zwei Staatswesen waren, die geheilt werden mussten, die waren ja auch ein bisschen anders erzogen von ihrem Staat. Das war ja auch dann von bundesdeutscher Seite sofort das Misstrauen. Was sind das für welche? Nur vor dem Misstrauen steht das Vertrauen. Nämlich, dass ich die jetzt unter meine Herrschaft stelle, dann werde ich schon die Kommandogewalt über sie haben, aus ihnen etwas machen. Also erstmal ist das DDR-Volk nicht durchsortiert worden und die alten ML-Lehrer sind aussortiert worden, sondern erstmal ist das Volk komplett der bundesdeutsche Staatsbürger Eigenschaft zugeführt worden. Und dann hat ein Sortierungswesen stattgefunden, nämlich im Sinne von, jetzt bilde ich mir dieses Volk so zurecht, ich mache es mir so zurecht, wie ich es haben will. Das hat auch Ausschluss von welchen bedeutet, Umerziehung, ist aber bekanntlich ganz gut gegangen, weil die DDR-Bürger ja viele gute Voraussetzungen mitgebracht haben, um hier auch mitzumachen. Andererseits immer noch nicht so ganz. Aber das ist ein anderes Thema. Er macht also aus diesem Volk einen brauchbaren Hebel und vielleicht auch ein Beispiel, das mir eingefallen ist, wie wichtig das ist, über das Volk zu verfügen. Da den exklusiven diktatorischen Zugriff zu haben, hat er der Jugoslawienkrieg über 8 Jahre oder so vorgeführt. Da ist es drumherum gegangen, sich ein Territorium zu erobern und unbedingt sich die Volksmasse einzig gemeint mit aller Brutalität, die davon vonnöten war. Das war ja noch so etwas wie alte klassische Eroberungs- oder Staatsgründungskriege. Also auch das ist mitten in der modernen Zivilisation überhaupt nicht aufgestanden. Jetzt gibt es halt 4 Völker dort unten, mittlerweile 4, mit Montenegro. Diesen Zugriff auf sein Volk, das damit schon gesagt, macht er natürlich nicht bloß deswegen, das habe ich schon gesagt, um es halt zu beherrschen und das Kommando über es zu haben, sondern er will es benutzen. Er will etwas aus ihm machen, er will es benutzen für die Mittel, für seine Macht, das will er als Mittel für den Macht und den Reichtum, für die Macht und den Reichtum der Nation benutzen. Das ist Angebot, das ist eigentlich der Zynismus. Dieses Angebot macht er eben seinen Untertanen. Ich will euch benutzen. Es ist nicht so, Diktaturen machen das, dass die Leute einfach unterdrücken und verrecken lassen. Nein, ich will aus euch, gutes Volk, will ich das herausholen, was in euch drinsteckt. Nun, was in ihm drinsteckt, das ist im Wesentlichen eigentlich fast nur eins, im Unterschied zu dem, was heute gesagt wird, Wissensgesellschaft, Innovation, Blaupausen und so weiter. Nein, was in diesem Volk drinsteckt, ist seine Arbeit. Diese Arbeit soll es zum Wohle und im Sinne der Nation anwenden. Ein banaler Satz wie, die Jugend braucht einen Ausbildungsplatz, denn ohne Ausbildungsplatz bekommt sie keinen Arbeitsplatz und ohne Arbeitsplatz hat sie keine Perspektive. Wie ihn jeder Arbeitgeber jeden Tag viermal sagen kann. Dieser Satz benennt die ganze banale Wahrheit und Realität einer Gesellschaft wie der unseren. Die übergroße Mehrheit derer, die von diesem staatsbürgerlichen Stempel jetzt getroffen worden sind, haben entweder eine Perspektive oder keine, die heißt arbeiten. Arbeiten heißt sich benutzen lassen. Jemanden finden, der meine Arbeit für seine Zwecke einspannt. Und der Oberste, der das seiner Gesellschaft zur Regel, zum Diktat, zum Rahmen macht, das ist der Staat, der sagt, dies ist jetzt ab sofort das, was für euch Volk als vorgesehen ist, nämlich Benutzung. Im Dienste anderer Leute, reguliert und aufgeherrscht von mir. Das ist jetzt die banale Aussage über das, was ist das Volk. Im Gegenstandpunkt heißt dazu Produkt und Basis der Herrschaft. Das habe ich jetzt eigentlich nur ein bisschen entkleidet. Das Volk wird gemacht durch die Herrschaft und es ist dann als eben dieses zu Benutzende mit seiner Arbeit die Basis dafür, dass diese Herrschaft sich entfalten kann, sich abgrenzen kann gegen andere Herrschaften und dann auch, wie sich es ja wohl andeutet, ihre Macht gegen andere Herrschaften ausweiten kann. Das ist die praktische Passivität des Volkes. So ist es. Es ist einfach unter diesen Zwang, unter diese Gewalt gesetzt. Das Angebot der Benutzung ist auch nichts anderes als wieder ein Zwang. Es ist nicht frei gewählt, sondern die herrschaftlichen Verhältnisse, die der Staat eingerichtet hat, schreiben das einfach vor. Es ist also das Volk in jeder Hinsicht von vornherein zur Passivität, zur praktischen Passivität verurteilt. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kommt zu dieser praktischen Passivität, die natürlich kein gutes Urteil über das Volk ist, die theoretische Aktivität des Volkes? Wie kommt es, dass es sich daraus jetzt sein Nationalgefühl schnitzt? Wie kommt das, wie geht das, dass eben dieses Volk dem zujubelt und dem, zu dem sich bekennen will, der, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ein ungemütlicher Geselle ist? Die Antwort des Volkes auf das Angebot, in Anführungszeichen, des Staates, Benutzung, lautet genau, das wollen wir machen. Sie können sich gar nichts anderes vorstellen, die Bürger, als dass man, wenn die herrschaftlichen Verhältnisse so eingerichtet sind, dass man für einen anderen, dass man auf seine eigenen Mittel gesetzt, gestellt ist. Ich führe jetzt nicht groß aus, was Kapitalismus ist. Ich sage einfach, was grob ist. Dass man auf das angewiesen ist, was man selber ist. Man hat entweder Kapital, Geld, Maschinen, Produktionsmittel, oder man hat in der großen Masse nichts anderes als sich selbst. Dann ist unter diesen Verhältnissen, die nun mal so sind, so die allgemeine Weisheit, hat man unter diesen Verhältnissen gar keine andere Wahl, als dankbar zu sein über das Angebot, sich benutzen zu lassen. Man geht also hin und trifft auf jemanden oder auch nicht, der einen benutzt. Diese sei mal ein bisschen ironisch, fatalistische Grundhaltung des Volkes, die führt dann zu zwei, drei ziemlich massiven Fehlschlüssen über seine eigene Lage, wie es sich selbst sieht, was es sich von sich selbst verspricht. Allerdings Fehlschlüsse, muss man sagen, das deutet sich ja an, die ihm von dieser Gesellschaft, so wie sie ist, wie sie verfasst ist, geradezu aufgeherrscht werden. Das ist eine Gesellschaft, die legt Wert, das habe ich vorhin schon mit den Professoren so gesagt, mit diesen Intellektuellen, dass eine Gesellschaft legt Werte auf und sie produziert falsches Denken. Warum soll das Volk anders denken als zum Beispiel seine bescheuerten Intellektuellen? Wie Hagen Schulze oder Matthias Matusek. Also ich will es jetzt nicht gerade entschuldigen, das Volk. Es ist ja zu allerhand Schandtaten bereit. Aber ich würde sagen, warum so denkt, das sollte man schon auch nachvollziehen. Also, das Volk sagt auf dieses, in Anführungszeichen, Angebot, lasst euch benutzen, ich lege Wert auf deine Benutzung, sagt das Volk genau. Was bleibt da schon anders übrig? Es sieht sich also von vornherein in der Rolle des ohnmächtig Betroffenen. Es kann gar nicht anders als warten auf die Entscheidungen und auf die Anforderungen eines Fremdenwillens. In erster Instanz die des Staates, die immer noch die entscheidenden Entscheidungen sind. Dann aber natürlich derer, die der Staat zu den Mächtigen im Land gemacht hat, nämlich den Kapitalisten, zwar dadurch, dass er das Eigentum geheiligt hat. Eigentum ist heilig und wer keins hat, muss eben für denjenigen was tun, der Eigentümer ist. Führe ich nicht weiter aus, aber so einfach und banal und brutal. Wenn das schon so ist, dass man unter diesen Bedingungen dann gucken muss, wenn man weiterkommt, heißt der erste Fehlschluss des Volkes, der aber, wie gesagt, durch die äußere Gewalt ganz schön befördert wird, heißt der Fehlschluss, dann muss ich eben schauen, wie ich unter diesen Bedingungen zurechtkomme. Es ist prinzipiell unkritisch erst einmal das Volk. Es akzeptiert das, was ihm da aufgeherrscht wird und sagt, es geht also nur darum, in diesem alternativlosen Rahmen meiner Lebensgegebenheiten zurechtzukommen. Ein Fragezeichen unter alternativlos. Natürlich ist es nicht alternativlos. Der Teufelskreis ist ja, wenn das Volk sich diese Unterwerfung unter die Herrschaft nicht gefallen ließe, wenn es nicht immer wie selbstverständlich davon ausginge, dass der Herrschaft ist und sein muss, dass es welche gibt, die mich benutzen und ich muss mich ausnutzen lassen. Das ist halt mal so. Wenn dem nicht so wäre, würde sich Herr Blitzschwell herausstellen, dass diese Herrschaft sehr wohl Alternativen hat, nämlich die ganz banale, dass man sie stürzt und abschafft. dass halt das Volk aufhören würde, Volk zu sein, und über das, wie es leben will, einfach mal selber zu entscheiden. Aber irgendwie hat sich das im Laufe der Jahrhunderte noch nicht in ihr Bewusstsein hineingesenkt. Müssen wir also weiter davon ausgehen, dass sie weiterhin eben dieses Volk sind, das sich in der Rolle des ohnmächtig Betroffenen sieht und von daher, wie gesagt, erst einmal prinzipiell unkritisch ist, nämlich weil es ja diese Gegebenheiten anerkennt als quasi naturnotwendig und jetzt sich nur noch die Frage stellt, wie es sich darin einrichtet. Es macht also den Übergang, den Zwang, der eben aufgeherrscht wird, als ein Mittel, als ein eigenes Mittel zu begreifen, nämlich ja dann ist das hier halt so, dass man aber auch arbeiten darf, dass man sich um seinen Lebensunterhalt kümmern kann. Was man muss, darf man sogar. Das ist mein eigenes Mittel. Das Gegeneinander, das der Staat in seiner Gesellschaft, sage ich jetzt mal, eingerichtet hat, nämlich diejenigen, die quasi als Unterkommandeure seiner Staatsgewalt fungieren, nämlich die Kapitalisten, und derer, die von den Kapitalisten benutzt werden, dieses Gegeneinander schweißt zugleich zusammen. Denn aus dem Gegeneinander erlernen wir die Volksgenossen nur, dass sie sich dann umso mehr in diesen Bedingungen einzurichten und damit zurechtzukommen haben. Es ist die erste Absurdität, das erfahrene Gegeneinander im Volk, wovon ein kleiner Bestandteil die Kapitalisten sind, sorgt dafür, dass das Volk selber auf die Einheit, auf das Zusammenwirken großen Wert legt, weil es ja das ist, worauf es angewiesen ist, weil es ja um Arbeit nachsucht bei denen, die die Arbeit von ihm abschöpfen. Das Volk fragt also nicht, grundsätzlich nicht, wer hat mir denn das angetan, wer hat denn überhaupt dieses grundsätzliche Zwangsregime über mich gesetzt, sondern es schafft die Absurdität, zu sagen, dann muss ich auf den setzen, der regelt ja das Ganze, auf den setzen, der dieses Zwangsregime eingerichtet hat. Das zieht das Verlangen nach sich. Was ich hier jetzt gerade erzähle, ist halt sowas wie ein kurzer Abriss dessen, was in dem nur zu empfehlenden Artikel das Volk entsteht. Was das Volk also jetzt dann sich als Recht zumisst, wonach es ein Verlangen hat, das ist das Recht auf gute Herrschaft. Naja, wenn das grundsätzlich anerkannt ist, dass man die Herrschaft braucht, wenn anerkannt ist, dass die eigenen Lebensbedingungen von eben ihr abhängig sind, dann kommt es halt sehr darauf an, dass die Herrschaft das im Sinne des Volkes möglichst gut managt. Sie soll dann auch etwas tun für diejenigen, die benutzt werden sollen. Das Volk setzt also knapp auf denjenigen, der ihn, habe ich schon gesagt, unter dieses Zwangsregime gesetzt hat. Es steht unter Geben verboten, was es zu tun hat und sagt dazu, das sind aber genau die Lebensbedingungen, in denen ich befinde und wenn ich sie erfülle, kann ich damit mein Leben machen. Also der staatliche Rahmen, Anführungszeichen, der ihnen ihr Leben vorschreibt, wird von den Leuten genommen als etwas, das ihnen ihr Leben ermöglicht. Ist ja auch was dran. Wenn man dann in diesem Rahmen die Bedingungen erfüllt, dann kann man, schlecht und recht, manchmal auch nicht, zu einem Leben kommen. Bekanntlichermaßen ist es kein besonders gutes. Aber in manchen Gegenden der Welt geht das. Daraus macht man den Schluss, also wenn das nun mal so ist, eigentlich ist immer derselbe Satz, wenn es nun mal so ist, dann brauche ich aber auch eine gute Herrschaft. Dann brauche ich eine, die das möglichst gut hinkriegt, dass das prinzipiell unkritische, ohnmächtig betroffene Volk sein Überleben, seine Benutzung, seine Benutzbarkeit hinkriegt. Es macht reichlich schlechte Erfahrungen dabei, aber zieht daraus immer nur einen Schluss. Dann muss die Herrschaft es umso mehr richten. Das heißt also, Fehlschluss Nummer 2, es zieht aus der eigenen Schädigung den Schluss, umso mehr auf denjenigen zu setzen, der die Bedingungen dieser Schädigung gesetzt hat und verwaltet. Das ist eine bittere Ironie, auf den zu setzen, der mit dem, was er als System gesetzt hat in dieser Gesellschaft, dafür sorgt, dass die Leute ständig mit Schwierigkeiten und Schaden konfrontiert sind. Und es ist zugleich wahr, sie können gar nicht anders zurechtkommen, ohne Bezug, ohne Rückgriff, sage ich mal, ohne dass der Staat dann auch für sie sorgt, ihnen dann in dem Gegeneinander, das ja im Volk, also zwischen Kapitalisten und Arbeitern eingerichtet, dann auch wiederum Luft und Möglichkeit verschafft, dass sie sich behaupten können für ihren Ausbeuter, für ihren Kapitalisten, dass er ihnen so weit noch entgegenkommen muss, weil es der Staat nämlich befiehlt, dass sie als Benutzte, als Volk funktionieren können. Das ist eine schöne Absurdität, dass man auf den setzen muss und will, gedanklich und willentlich auf den setzt, der einem an für sich der Urheber all dessen ist, was einem die Schwierigkeiten macht. Das ist aber, wie man offensichtlich sieht, der Tagesablauf, das ist die Normalität dieser Gesellschaft, dass die Leute es für selbstverständlich haben, wenn es überhaupt jemand gibt, der mir helfen kann, auf den ich bauen muss, dann ist es der Staat. Dann muss der seine Herrschaft gut in meinem Sinne, also fürsorglich, also mich berücksichtigend ausüben, wobei Berücksichtigung immer schon heißt, ich weiß ja, allzu viel Berücksichtigung kann ich nicht kriegen. Ich weiß ja, dass ich auch vom Staat eingeschränkt werden muss. Wenn er andere einschränkt, ist es selbstverständlich klar, dass er auch mich einschränkt. Sonst kann er ja nicht in seiner guten Herrschaft vorankommen. Wo das Gefühl herkommt. Sie wollen es kurz und knapp machen. Geht es tatsächlich immer ziemlich lang. Aber jetzt erfahre ich, dass es. Wieso ist immer wieder das Gleiche? Ich habe da versucht, Fortschritte zu machen. Ich habe ja versucht, Fortschritte in der Argumentation zu machen. Ich habe davon gesprochen, dass das Volk als Material seiner Herrschaft ist. Ich sage, dass die Herrschaft will es benutzen. Das Volk akzeptiert das und erkennt das als die einzige Lebensbedingung. Der Übergang ist doch jetzt schon klar. Wenn ich das. Bitte?
Was empfehlen Sie denn dem Volk?
Das habe ich vorhin schon gesagt. Scheiß drauf. Habe ich vorhin schon gesagt. Das ist aber so undenkbar offensichtlich. Es soll aufhören, sich immer nach seiner Herrschaft zu richten.
Wieso Krieg?
Anarchie, Entschuldigung. Ja, wenn es hilft. Ist doch alles besser als jetzt?
Entschuldigung, sagen Sie es nochmal.
Anarchie. War teils spöttisch die Antwort von mir, teils ganz ernst. Was ist denn was das für ein Zustand hier? Wir haben es hier mit national besoffenen Massen zu tun. Die rennen hier rum und ich versuche gerade zu erklären, wie dieses nationale Gefühl zustande kommt und dass das wirklich nicht harmlos ist, wie die Herrschaft behauptet, sondern dass es eine ziemlich böse Angelegenheit ist, dass Leute zu ihrer eigenen Unterworfenheit, zu der Tatsache, dass sie gegen andere Völker abgegrenzt und irgendwann mal auch ins Feld geführt werden, sich bekennen, jubeln, dazustellen und sich selbst zu nichts anderem erklären, als Atom eben dieses Kollektiv zu sein, das sie benutzen, führen, manövrieren, einsetzen lassen will. Das ist eine ziemlich scharfe Kritik, die ich am Volk habe. Und weil das ist nämlich, will ich damit sagen, es ist nicht unschuldig daran, dass es ziemlich böse zugeht in der Welt, eben weil es das mit sich machen lässt. Also, wenn Sie mich fragen, was soll es tun? Es soll aufhören, das mit sich machen zu lassen. Und ich versuche dem Volk, also entschuldigen, wenn ich immer Volk sage, halte den Leuten beizubringen, warum das ein Fehler ist, mit dem sie sich selber so sehr schaden. Wenn sie allen Ernstes nicht danach gucken, was habe ich denn eigentlich für diese Gesellschaft, was wird mir angetan, sondern wenn sie ihr größtes Gefühl und Streben darin haben, sich identisch erklären zu können mit ihrer eigenen Scheiße. Warum ist, wie kommt dieser Wahnsinnsgedanke zusammen? Also Selbstvergessenheit als ein Willensakt, verrückt werden zu wollen, darüber rede ich. Schlagen Sie welche vor. Schlagen Sie welche vor. Schauen Sie, das ist, ich rede jetzt, Sie sehen, ich bin ein bisschen älter, ich mache das schon länger. Ne? Und das ist immer dieselbe Frage. Das ist immer dieselbe Frage, die einem so richtig allmählich zum Hosendirner springt. Nein, schauen Sie, ich erkläre, warum die Leute hier mitmachen. Ich erkläre, um es mal in der Sprache des Karl Marx zu sagen, was notwendig falsches Bewusstsein ist. Wie das zusammenkommt, wie das entsteht, dass Leute nicht nur ihre eigene Unterwerfung mitmachen, sondern sie auch noch feiern und dazustehen wollen. Dass die also einen schweren gedanklichen Fehler machen. Also kann ich doch gar nicht weiterkommen, bevor mich die Leute, die in dem Sinne ja auch wirklich entscheidende Masse sind, die Leute, die, wenn die nicht das sich ändern, ändert sich gar nichts. Also wenn nicht die Leute sich ändern, wenn sie nicht im Kopf diesen Fehler abstellen, passiert überhaupt nichts. Wenn es dadurch zu haben wäre, dass ich jedem 100.000 Euro gebe, das würde ich sofort machen. Da rauben wir alle Banken aus. Aber die lassen sich nicht mit Geld bestechen. Das ist ja das Doofe. Aber mit der Fahne lassen sich bestechen. Zuerst, es ist ja nicht nur irrational, das Volk, sondern auch so unmaterialistisch. Also, das war jetzt meine Antwort ein bisschen scharf. Sie können doch jetzt nicht von mir verlangen, was immer wieder verlangt wird. Es sagt mir doch endlich, wie ändern wir das? Ich rede doch über das, was der Zustand ist, der so änderungsbedürftig ist. Ja und? Ja, erklären Sie sich genauso wie ich. Wisst ihr, was in Ihrer Erklärung das Nationalgefühl? Finden Sie das jetzt in Ordnung, dass die Leute hier mit ihren Fahnen rumrennen und dass dazu Party gesagt wird und die gesamte Intelligenz ja dazu jubelt? Finden Sie das in Ordnung? Ja, wie kritisieren Sie das? Ja. Die da. Ja, die halt. Also, sie stürzt mich in die Verzweiflung. Ich habe nicht mehr geschafft, als möglichst viele Leute von diesem Gedanken mit ihnen vertraut zu machen, wenn möglich davon zu überzeugen. Denn allein, das habe ich vorhin mit alternativlos gemeint, allein für mich kämpfend, und das tun ja die Leute tatsächlich, denn jeder, wenn ich nochmal diesen kurzen theoretischen Einschub machen kann. Denn darauf werden sie ja von dieser Gesellschaft festgelegt, sie werden ja, um ein Fremdwort zu benutzen, atomisiert, dass jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist, mit dem Mittel, das er zur Verfügung hat, seine Arbeit zurechtzukommen hat, aber auch darf. Das ist ja die staatlich verfügte Vereinzelung des Einzelnen, des Individuums. Was er noch dazu braucht, ist den Kokon einer Familie drumherum, oder auch nicht heutzutage. Das ist doch ein individueller und in Amerika besonders deutlich zu sehen, individualistischer Überlebenskampf. Und den kann man, da hat das Volk ja recht in seinem individuellen Bestandteil. Deswegen habe ich ja vorhin eine kleine Entschuldigung gemacht. Den kann man allen Ernstes gegen diese Umstände, wie sie hier herrschen und gegen diese Gewalt, nicht gewinnen. Man kann ihn also nur gewinnen, wenn man diese Vereinzelung aufhebt. Das heißt, wenn ganz viele Leute den gleichen kritischen Gedanken haben und sich zusammenschließen in der Ablehnung ihrer Herrschaft und in dem Sinn eine Masse bilden, dann werfen sie die Herrschaft um. Und stellen sich nicht dauernd die blöde Frage, was machen wir denn dann, was machen wir denn dann? Nein, sie sollen die scheiß Herrschaft umwerfen, als ob es so schwierig wäre, einen Laden wie den hier vernünftig zu organisieren. Man muss ihn doch nicht beherrschen. Man muss doch nicht dauernd Herrschaft über andere Leute ausüben, damit sie benutzt werden können. Wenn die Leute sich mal auf den Standpunkt stellen, ich benutze ab sofort nur noch mit mich selbst, und zwar so, wie es nützlich und sinnvoll ist, und da viele andere haben denselben Gedanken, der ist ganz banal, ehe man sich versieht, haben sie eine Gesellschaft organisiert, die ohne jede Herrschaft und so weiter auskommt. Aber dazu müssen sie erstmal kommen. Und die blöde Frage, wie soll das gehen? Ja, das ist immer nur die Frage, die der individualisierte, vereinzelte Mensch angesichts einer Übergewacht von Gewalt, Recht, Kapitalisten und so weiter sich stellt, dann, wenn er sich wirklich die Frage so naiv, blind stellt, was soll ich denn dagegen tun, bleibt immer nur übrig, kann nichts machen. Ich rede aber darüber, eins kann man schon machen, ganz viele mehr Leute dafür gewinnen, dass sie genauso denken und das kritisieren und angreifen und zum Beispiel so ein blödes Gefühl wie das Nationalgefühl kritisieren und ausmerzen an sich. Wenn ich dafür genügend gefunden habe, dann gehen wir halt hin und sagen, früher hat man das Revolution genannt. Aber meinetwegen auch Anarchie. Bei den heutigen Zuständen ist es ja eh schon anarchisch. Schauen Sie doch mal um in der Welt. Schauen Sie doch in die Leopoldstraße, wie es dazugeht. Wo ist denn da überhaupt noch irgendwas sowas, wie man früher Sitz und Anstand genannt hätte? Aber das ist halt, das war jetzt ein Scherz. Aber schauen Sie doch, das letzte Mal habe ich hier einen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, ob Sie da waren, über die Failing States. Die Welt versteppt immer mehr Staaten in der Welt, und das wäre mir ja scheißegal, die Staaten. Aber die Leute, die dort leben, sind schlicht und einfach einem Hungertod, einer Versteppung ihrer Lebensbedingungen ausgeliefert und krepieren, überall auf der Welt krepieren sie wie die Schnecken. Die Schnecken sterben ja nicht so schnell. Wie die Fliegen. Und das, hier ist kein Mensch sagt dazu, ist ja krankhaft, was ist denn da los? Ja, gute Menschen sagen, boah, da muss man bekämpfen, da muss man was gegen tun, da muss man spenden, dann spenden sie dahin und nicht in diesem guten Topf. Ne? Und spenden und sind mildtätig und haben Mitleid, was sie machen, bauen tolle Pläne, wie man Wasser an die hinbringt. Das, was sie einfach mal sagen, das sind die Bedingungen in dieser Gesellschaft. Das ist die Herrschaft, die imperialistische, die kapitalistische Herrschaft, die für solche Verhältnisse dazu, das habe ich das letzte Mal erklärt. Stattdessen gehen Sie auch wieder. Sie suchen schon wieder nach irgendeinem konstruktiven Ausweg, wie man was verändern könnte. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verändern. Das versuche ich doch gerade zu sagen. Man schafft den ab, der an allem schuld ist. Und dafür mache ich meine Aufgabe, das müssen Sie entschuldigen, das dauert halt immer ein bisschen länger, weil ich habe keine einstudierten Parolen drauf. Ich muss das ein bisschen erklären. Ich kann das nicht in Schlagwörter bringen. Und wenn Ihnen das jetzt, gut, wenn Ihnen das jetzt so zu zäh gegangen ist, dann nehme ich das als Kritik an, dann mache ich es aber ganz rapid. Ist ja wahr. Jetzt hätte ich noch was über Demokratie erklärt, aber das lasse ich jetzt bleiben. Das interessiert ja eh keinen. Nein, ich lasse das wirklich mit der Demokratie jetzt mal kurz weg. Ich sage jetzt nicht, ich rede so ganz allgemein über das Volk und das über die besondere Herrschaftsform Demokratie kann man am Gegenstandpunkt nachlesen, das lasse ich jetzt einfach bleiben. Wenn die Bürger also so denken, ich brauche diesen Staat, ich brauche im Gegeneinander der Interessen, der Gegensätzlichkeit, brauche ich den, damit er mich schützt, unterstützt, damit er mir die Bedingungen meiner Ausbeutbarkeit, die Bedingungen meines Überlebens herstellt, manchmal auch nicht, dann hat es natürlich noch eine Kalkulation auf diesen Staat und sagt, ich brauche ihn. Und jetzt, da steckt noch ein Moment von Berechnung, Interesse drin des Bürgers, dass er sagt, dass er sich einen Moment lang zumindest gedanklich anmaßt, den Staat als sein Mittel zu betrachten. Und der endgültige Übergang zum Nationalstolz pur ist dann der, wenn er den winzig kleinen, aber eigentlich logisch vorgezeichneten Übergang macht, zu sagen, ja klar, damit der Staat für mich funktionieren kann, muss natürlich als erstes der Staat für sich selber funktionieren können. Dann muss der bei sich sein, dann muss der stark und mächtig sein, sonst kann er ja gar nicht diese von mir beschriebenen fatalen Leistungen und Hilfedienste für mich bereitstellen, sondern dann ist er das erste Schutzobjekt in der Gesellschaft, bin ja gar nicht ich, sondern ich bin derjenige, der darauf achten muss, dass der Staat ein gut rundum gelungener, starker Staat ist. Das ist der Übergang von Parteinahme zu Parteilichkeit, pure Parteilichkeit. Parteinahme enthält immer noch einen Moment von, ich überlege mir, warum ich für den bin. Parteilichkeit ist einfach bloß, für den bin ich, weil der da ist und ich dazugehöre. Das können Sie, das habe ich jetzt anfänglich ziemlich ausführlich geschildert. Mehr ist es ja offensichtlich nicht. Pur sich zu dem zu bekennen, wo man drin ist. Einfach nur zu sagen, ich bin drin, also bin ich dafür. Das habe ich versucht, schrittweise zu sagen, wie das kommt. Wann der Staatsbürger, muss ich das ja nicht logisch eins nach dem anderen vorstellen, sondern wie das Konglomerat seiner Gedankenwelt ist. Meinetwegen auch, wie Erziehung bei uns funktioniert. Wenn er am Schluss gelernt hat, sagen wir mal so, aufgrund eigener Erfahrung, aufgrund der falschen Gedanken, die er sich gemacht hat, aber aufgrund der Schule und seiner Eltern zum Beispiel auch, das muss so sein, dass man überhaupt für das Gemeinwesen, wo man drin ist, dafür sein muss, ohne Begründung, wie ich am Anfang gesagt habe, irrational ist man dafür, dass sich das so gehört, dass ich weiß, dass der Staat so sein muss. Dann habe ich den Übergang gemacht mit meinem eigenen Willen, was ich vorhin kurz eingeworfen habe, mit meinem eigenen Willen selbst zu vergessen. Mich selbst auszumerzen, sondern einzugehen in dieses Nationalgefühl, einzugehen in pur das Kollektiv, das Empfinden des Kollektivs, das Einseins, das Einssein mit dem Kollektiv zu erringen. Dann abstrahiere ich, um mal dieses Wort zu verwenden, dann abstrahiere ich endgültig, willentlich von mir selber und ergreife nur noch pur Partei für denjenigen, der über meine Lebensbedingungen herrscht. Und das ist der endgültige und schlimme und bescheuerte Übergang, den das Volk oder der Bürger macht. Was er dann kriegt dafür, das sieht man zum Beispiel in der Weltmeisterschaft. Er kriegt dafür natürlich dann im Erfolgsfalle einen gelungenen, ist gleich starken, ist gleich mächtigen Staat, der sich auch im Sinne der Hagen-Schulze-Identifikationstheorie nach außen wahrnehmbar macht und repräsentiert, also sich nach außen abgrenzt und sich von anderen Staaten nicht reinreden lässt. Darauf kann dann der Bürger stolz sein, und er ist es dann ja auch. So ziemlich der stolzeste Bürger auf der Welt ist der US-Bürger, weil er ja hat auch guten Grund dazu, weil er den mächtigsten Staat der Welt als seinen Patron hat. Wenn man also dafür ist, dass der Staat stark und mächtig ist, dann hat man dann schon so etwas wie einen ideellen Lohn, keinen richtigen mehr. Der leidet eher drunter, sondern einen ideellen Lohn, nämlich dass man eben Mitglied eines solchen Gemeinwesens ist, dass die Stärke dieses Staates auf einen selber abstrahlt und man bekommt auch einen Haufen schöne Dinge dafür, wie zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und man hat dann auch Anrecht darauf, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft die eigene Nation, die eigene Mannschaft gewinnt. Aber geknickt. Tja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Eine Kritik muss man es natürlich sagen, jetzt habe ich gerade gesagt, das ist also das Streben nach völliger, also das ist jetzt die Auflösung von was ist Identifikation. Sich unmittelbar, umstandslos, also es geht um die Unmittelbarkeit des Gefühls, der Selbstvergessenheit daran, sich mit diesem Gemeinwesen bzw. mit den Herrschern dieses Gemeinwesens identisch zu machen. Also der Identität, die der Staat an Anfang, die Identifikation der Identität, die der Staat zu Anfang verfügt hat, wo er gesagt hat, du bist ein Staatsbürger, wird nun zum guten Schluss von den vom Bürger in eben dieser Roheit und Banalheit nachvollzogen, eben ich bin nichts anderes als der, der dafür ist. Eine Kritik gibt es dann natürlich daran, nämlich, dass dieser Staat auch Fehler machen kann. Er kann ja nämlich pflichtvergessen, nationalvergessen werden. Das ist die ständig, wenn überhaupt existente Kritik, leider, außer unserer, die immer mitläuft in dieser Gesellschaft. Er kann natürlich einen Fehler machen, nämlich sich nicht genügend gegen andere Herrschaften durchzusetzen. Zurzeit darf man das nicht so laut sagen, als guter deutscher Staatsbürger, dass man doch ziemlich viel gegen die Ausländer und deren Herrschaften einzuwenden hat, denn wir machen ja zurzeit eine Völkerfreundschaft. Aber wenn man schon sich einverstanden und identisch erklärt mit der Stärke und mit der Geschlossenheit des eigenen Staates und mit seiner Durchsetzungskraft. Wenn man also damit als denkender Mensch die Auskunft sich selbst erteilt, also es kommt darauf an, inwiefern der handeln kann, in der Welt handeln kann. Wenn man also als Volk richtig falsch, falsch richtig, und im Sinne von, dann sehen Sie etwas ein, was Ihnen aufgezwungen wird. Wenn man also weiß, dass der Staat es ist, der das handelnde Subjekt in der Welt ist. Und ich bin einfach nur derjenige, der dafür da ist. Dann kann man natürlich Kritik äußern an einem Staat, nämlich wenn er diese seine Subjektrolle nicht ordentlich erfüllt. Wenn er sich von ausländischen Herrschaften und deren Völkern hineinregieren lässt. Dafür das Zitat 10b von der NPD, letztes, 10b. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der uns gegenwärtig aufgezwungenen multikulturellen Gesellschaft, dass in fast jedem Zusammenhang Quoten Ausländer angeboten werden, um eben diese Zusammensetzung von Einheimischen und Ausländern als das Selbstverständlichste der Welt erscheinen zu lassen. Bei Quotenausländern ist die NPD darauf gekommen, dass so Leute wie der Ovomayela oder also die dunkelhäutigen Nationalspieler rausgeschmissen gehören, weil die gehören einfach nicht in unsere hellhäutige Nationalmannschaft hinein. Der Ausdruck Quotenausländer ist schön. Willst du eine Parallelität zu dem Zitat mit dem Hagen Schulze machen? Die sagen, wenn man quasi gewohnheitsmächtig in Form einer Quote schon gesetzlich eingerichtet lauter ausländische Staatsbürger bei uns reinlässt und sie sogar mit Funktionen versieht, wie zum Beispiel Nationalspieler zu werden, dann ist das ein ernsthafter Angriff auf das elementare Rechtsgut der Identifikation. Dann schwächt der Staat den Identifikationswillen seiner Bürger, denn die verlangen ja von ihm, dass er immer sie als die Ausgezeichneten und nur zu ausgezeichneten Subjekte betrachtet, die er benutzen will. Und es irritiert sie, wenn er auf Völkerschaften anderer zugreift. Sie lassen sich auch nicht dadurch oder ungern belehren, dass man doch von denen auch Nutzen habe. Der berühmte Spruch, wir wollen solche, die uns nutzen und nicht solche, die uns benutzen. Das glaubt er nie. Er hat immer ein grundsätzliches Misstrauen dagegen, und zwar nicht bloß der NPDler. Ein grundsätzliches Misstrauen dagegen, ob das denn richtig sei, ob der Staat hier sich nicht eine unzulässige Nachgiebigkeit leiste, indem er sich andere Völker und damit aber auch andere Herrschaften ins Land holt, denn er unterstellt bei anderen Völkern ja das, was er von sich auch irgendwie denkt, nämlich dass die doch nichts anderes sind als das Material der anderen Herrschaft, also Fremdkörper, also fünfte Kolonne, also Sabotage. Die Verplausibilisierung, die es gibt, der Türke klaut mir meinen Arbeitsplatz und so weiter, ja, die gehören alle mit dazu. Kümmert sich auch nicht darum, dass es gar nicht der Türke ist, der einen Arbeitsplatz klaut, sondern ein Arbeitgeber, der einen Türken drauf setzt, ist aber schon, aber es sind auch unausrottbar, diese Vorstellung, eben aus dem Grund, dass man einfach, wenn man schon an der unabdingbaren Stärke des Staates hängt, eine Sorge als Staatsbürger oder Kritik haben kann, darf und muss, ob er denn nun auch wirklich auf die Geschlossenheit und Durchsetzungskraft seiner Herrschaft genügend achtet. Und kaum lässt er sich in anderen Herrschaften oder Völkern ein, in den Worten des Stoiber, lässt durch Rassung oder sowas zu, dann muss man sehr kritisch der Herrschaft gegenüber sein und sagen, du enttäuscht mich, du schwächst dich ja, wobei ich doch von dir verlangen kann, dass du mir mit deiner Stärke imponierst. Von daher kommt das am Anfang erwähnte Übersteigerung, wo sie dann immer sagen, ja, das ist ein gutes Gefühl, das darf bloß nicht übersteigert werden. Naja, das ist dieses gute Gefühl, für seine Nation zu sein und sich unbedingt und unmittelbar und irrational und selbstvergessen, sich mit ihr identisch und parteiisch zu erklären. Dieses Gefühl enthält natürlich logischerweise den Übergang zu einer sogenannten Übersteigerung, nämlich die Abwehr aller anderen, die dieses Nationalgefühls, dieser Ehre, dieser besonderen Erhebung nicht teilhaftig werden dürfen, weil sie ja Material einer anderen Herrschaft sind. Und wenn sie sich hier einschleichen, dann gefährden sie unsere nationale Identität, die Reinheit und die Erhebung unseres Gefühls. Das ist dann das, was sie tun. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft machen wir mal so, als ob wir die anderen, so ähnlich wie der Matusek mit dem Zitat, weil wir uns selber lieben, achten wir auf die anderen. Tun wir mal so, als ob Identifikation und Nationalgefühl sowas wie die Basis für ein Verständnis wäre. Nein, das Dafürhalten zu seinem Staat, insbesondere dieses irrational zugespitzte, willentlich zugespitzte dazu, mit irrational willentlich dazugespitzte Gefühl, das ist natürlich immer und jederzeit dafür da, andere zu verachten, zu hassen und zu verfolgen. Was er dann auch selbst in der disziplinierten Fanmeile vom Polizeiaufgebot nicht immer unterbunden werden kann, wenn dann Fans anderer Nationen eins aufs Dach kriegen. Und die Schmähgesänge und die Niederlage, die wir den anderen wünschen im Stadion, sind ja nun auch bekannt. Und die Verhöhnung und Verspottung. Aber da kann man immer noch dazu sagen, ja, ist ja bloß der Spieler, geht es ja um nichts Ernstes. Tut es auch nicht. Aber das ist halt auch ein Abglanz, ein Reflex von dem, was ich jetzt versucht habe zu charakterisieren. Also, wir hatten zwei Absurditäten. Die erste, das Gegeneinander, das der Staat einrichtet, eint das Volk. Lässt es zu dem einen werden, das darauf beharrt, dass sie doch alle zu dieser Staatsgehalt gehören, zusammengehören. Das verlangen sie dann auch von ihren Kapitalisten. Ein modernes Produkt davon ist, sich über vaterlandslose Kapitalisten zu beschweren, aber auch bloß zu beschweren. Das zweite Absurdität war gewesen, derjenige, der einem die Grundlage beschert, dafür, dass ich geschädigt werde, dass ich zu kämpfen an meinem Leben, ist derjenige, der auch dafür zuständig ist, damit ich überleben kann. Ich setze auf den, der für die Schwierigkeiten meines Lebens zuständig ist. Der dritte Punkt, der dritte Absurdität, das ist also abschließend, das Nationalgefühl ist ein Gefühl, das von den Gewaltverhältnissen produziert wird, für das es dann auch funktional ist. Die nationale Unterwerfung, die Unterwerfung der Individuen unter die Herrschaft, der Nachvollzug dieser Herrschaft, bringt sie dann dazu, ein Denken, ein Fühlen zu entwickeln, das genau dafür taugt, für diese Herrschaft zu funktionieren. Das ist dann der fertige Teufelskreis. Das ist auch das dann, was am Anfang, wo ich mit Funktionalität angefangen habe, wo die Merkel oder der Köhler darauf abheben, zu sagen, ja, wenn die Leute so ticken, dann haben wir ein gut gebrauchbares, ein ideales Volk eigentlich. Also, zusammengefasst, dieses Denken, es ist nun mal so, es gibt keine Alternative, es ist von Natur aus so. Man muss sich mit seinem Kollektiv identifizieren. Warum? Weil man als solcher eben vom Staat behandelt und eingesetzt wird. Und weil man das im Nachvollzug dieses Zwangs alltäglich unterschreibt. Weil man sich selber als ein so Eingesetzter und Mitmachender weiß und will. Darum stört es sich also auch nicht an dem Funktionalismus, wo ich am Anfang gesagt habe, man möchte ihnen zurufen, seht ihr nicht, wie die von euch denken? Darum stören sie sich auch nicht daran, weil sie ja selber schon von sich als solche ausgehen, die zu verfügende, die zu benutzende Masse in dieser Gesellschaft sind. Wenn es nur noch den Ruf Arbeit gibt, was ja jetzt seit Reformpolitik und was weiß ich wie viele Jahren überhaupt das soziale Problem ist, oder anders als gesagt, sozial ist das Arbeitschaft. Wenn es nur noch diesen Ruf gibt, dann hat das Volk tatsächlich keine andere Bestimmung, auch gedanklich keine andere Bestimmung, als nach seiner Benutzung zu schreien. Dann hat es das ist keine Kritik, naja gut, es kann eine faschistische vielleicht daraus werden, aber das ist eine Kritik, die darauf nachruft, bitte benutze meine Botmäßigkeit. Dann wissen Sie also auch um Ihre Botmäßigkeit, machen sich da keine Illusionen. Er weiß, der Staatsbürger mit seinem Nationalgefühl weiß auch, dass sich das gegen andere richtet, weil er ja, wie gesagt, weiß, dass sein Staat als Subjekt sich in dieser Welt behaupten muss. Und wenn er jetzt auf der Fanmeile zugange ist und diesen nationalen Taumel produziert, auslebt, dann weiß er auch selber, das müssen wir ihm nicht sagen, dass er von seinen wirklichen Lebensverhältnissen abstrahiert, absieht. Das kann man in dem Spiegel sogar nachlesen, dass der sagt, da laufen doch Leute rum, Obdachlose, sonst welche Hartz-IV-Empfänger, denen geht es doch in dieser Gesellschaft tatsächlich dreckig. Wie gibt es das denn eigentlich, dass die dann zu dieser Gesellschaft, also dieser Fahne, sich bekennen und dazu jubeln? Naja, eben aus dem Grund, weil sie eben bis ins Mark und in die Knochen gefressen haben, dass das ihre erste Bedingung ist, die sie zu ihrer zweiten oder eigentlich zu ihrer ersten Natur machen, dass man zu diesem Gemeinwesen dazugehört und sich dazu bekennen muss. Und dass das, das um auf die anfänglichen Scherze von mir einzugehen, dass das das Erhebende, das Adelnde für einen Menschen bessernde Gefühl sei. Worauf es dann nur noch ein Recht hat, und auf dem besteht es jetzt, das Volk, mit seiner Party, worauf wohlgemerkt, ich schon gesagt habe, dass darauf bestehen, ist erst gekommen, nachdem die Obrigkeit schon eingerichtet hat, die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat. Worauf es dann besteht, in Fortführung dessen, was ich zum ideellen Lohn gesagt habe, ist, dass es für all die Zumutung, für sein Mitmachen und seine Benutzung eine Entschädigung haben will. Mehr ist es nicht. Das ist es, die Entschädigung, die der Bürger sich dadurch, dass er auf die Fanmeile geht und die Fahne schwenkt und sich mit anderen zusammen einen antrinkt, die er haben will und die er bekommt. Das ist Party. Das ganz private Gefühl auszuleben, zur Natur, zur Nation zu gehören und daraus die Befriedigung und die Entschädigung zu beziehen, dass eben weil es mir ja gar nicht so gut geht in der Gesellschaft, ich ein Recht auf diese Feier, deren Inhalt dem Bekenntnis zur Nation ist, habe. Das ist das Schäbige und das Verrückte an diesen Partys, die also, das ist jetzt klar geworden, auch keine Partys sind, sondern es ist die Selbstfeier des Untertanen, der seine Botmäßigkeit, seine Willfährigkeit und seine Einsetzbarkeit in der Unmittelbarkeit des Gefühls, auf das er nun ein Recht hat, ausdrückt. Und diese Unmittelbarkeit des Gefühls wird dann auch nicht nur gefordert, sondern auch gefördert von der Herrschaft. So geht der gute und wirklich funktionierende Zusammenschluss von oben und unten. Dankeschön. Sind Sie weg. Alle erwartungsvoll da. Ich bin jetzt verschreckt, weil die mich geschimpft haben, dass ich so lange rede. Das weiß ich gar nicht. Man könnte vielleicht noch was zu den Köhler ziehen. Bitte?
Habe ich das nicht verstanden, dass Sie feststellen, dass dieses Nationalgefühl, was wir momentan hier erleben, das Neue ist zum einen und zum anderen ein Konstrukt. Und zwar mit einer gewissen Intention oder so. Ist es denn so, dass das Spiel nicht notwendig war? Oder warum erleben wir das jetzt erst?
Das ist eine gute Frage. Also neu ist es natürlich nicht. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Geschichte der BRD, wo es sowas wie einen Vorbehalt, wie Ausleben des Nationalgefühls, bedenkenloses Bekennen zur Nation, Fahnen schwenken, wo es ein Bedenken gegeben hat. Das Bedenken hat sich aber gleichzeitig immer schon damit herumgeschlagen, dass diejenigen, die das Bedenken getragen haben, wie auch diejenigen, denen das vorgetragen wurde, also den sogenannten einfachen Leuten, das auch immer schon wie eine gewisse Vergewaltigung ihres Grundbedürfnisses gesehen haben, nämlich doch normal zu sein, sich zu seiner Nation bekennen zu können. Ich habe es versucht, so gut ich es konnte, zu erklären, woher dieses Bedürfnis kommt, dieses aberwitzige, irrationale Bedürfnis. Früher war das bei uns in Anführungszeichen unterdrückt, nämlich offiziellerweise. Im Volk war es immer vorhanden. Also Deutschland, Deutschland schreien konnten die auch immer schon. Bloß ob sie auf die Fanmeilen gerannt werden. Man kann auch sagen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 74, wo sie gewonnen haben, war der nationale Aufstand vielleicht schon noch etwas geringer. Das hatte aber ganz ausdrücklich ein gutes Volk gehört auf seine Herrschaft. Das hatte ganz ausdrücklich mit der Selbstdarstellung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Denn, ich drücke mich mal in der Phrasenschatz aus, da hat ja Deutschland schwere Schuld auf sich geladen. Nämlich nicht nur einen Krieg zu verlieren, was für eine Nation so ziemlich die schwerste Schande ist, sondern auch einen Haufen Juden noch umzubringen. Jetzt musste für den Wiedereintritt in die Völkergemeinschaft, und damit meine ich jetzt in die imperialistische Staatengemeinschaft, Musste jetzt also Deutschland sich zu dieser seiner Vergangenheit stellen? Das gehört, eine Nationalideologie musste hier erfunden werden in Deutschland, die ermöglicht hat, sich zu sagen, ich bin Bürger Deutschlands, ich bin dafür, ich singe die dritte Strophe des Deutschlandliedes, die erste darf ich nicht singen. Man könnte auch einmal sagen, warum haben sie nicht die Nationalhymne ganz abgeschafft und eine neue geschrieben? Nein, sie wollten doch unmittelbar die erste Strophe behalten, bloß singen darf man sie nicht. Das ist auch so ein kleiner Hinweis. Ja, das brauchen wir irgendwie, Deutschland über alles. Aber Nationalideologie von oben verfügt hat geheißen, das dürfen wir nicht, das kommt schlecht im Ausland an, da kriegen wir Schwierigkeiten und das Volk darf sich nicht aufhören. Und jetzt haben deutsche Intellektuelle, ich glaube aber sogar die Urlauber zum Teil, haben jetzt tatsächlich ein paar Jahrzehnte lang den Selbsteinbildung gepflegt, sie hätten sowas wie einen kontrollierten, einen lebendigen, einen ganz sogar ungefährlichen Nationalismus. Man durfte auch gar nicht der Nationalismus zu sagen. Insofern zum ersten Teil Ihrer Frage, ist das, was jetzt passiert, wirklich neu? Nämlich die ungebremste, von oben freigegebene Begeisterung ohne alle Abstriche. Der Ausdruck heißt ja endlich normal. Wir hören jetzt auf mit diesem alten Quark Vergangenheitsbewältigung. Uns vor der Welt zu entschuldigen und immer zu sagen, ja, wir sind schuldbeladen. Sondern umgekehrt, wir präsentieren jetzt Deutschland eine völlig neue Nation, die, das sind die harmlosen Ausdrücke, die aber bezeichnet sind, unverkrampft, fröhlich, locker ist, damit aber beansprucht, gleichzeitig sehr frech, eben eine Normalität vorzuführen, die sie allen anderen auch zusteht und endlich aufzuhören, sich auf eine frühere alte Nationalideologie berufen zu müssen und sich darauf festnageln lassen zu müssen. Jetzt wird freigegeben. Das ist jetzt, man kann das so sagen, eigentlich, was ich sage, sagen wie ihr auch, es wird den ursprünglichsten Instinkten des Staatsbürgers endlich Recht verschafft. Was das für eine Auskunft über eine Gesellschaft ist, scheint denen nicht klar zu sein. Sie sagen, das ist das Ursprünglichste, was ein Mensch bei uns empfinden und fühlen kann, was ihn am meisten erhebt, wenn er sich ausgerechnet zu seiner Nation ohne jedes Nachdenken bekennt, wenn er völlig vergisst, wie es in ihr geht, wie die funktionieren, was die alles anrichtet in der Welt, sondern ohne jedes Nachdenken sich zu dem Gefühl arbeitet, einfach bloß ihr zuzujubeln. Wie gesagt, ein Bekenntnis zum Irrationalismus ist. Nationalismus wird nicht begründet, das soll aus dem Bauch heraus entstehen. Das sagen jetzt die Herrschenden und die Geführten, produzieren es und machen es nach. Sie machen also eine Auskunft über diese Gesellschaft, die ist an und für sich katastrophal. Nämlich, dass der Irrationalismus, das Gefühl, das sich nicht mehr kennt, die Oberen wissen übrigens auch, ein Gefühl, das sie dann funktionalisieren und einsetzen können, dass das begrüßt, bejubelt und unumschränkt herrschen soll. Das ist schon komisch. Aber ich weiß nicht, das hat Ihre Frage noch nicht ganz damit beendet, oder? Konstruiert.
Warum das heute möglich erscheint und früher eben nicht? Das war der
Warum das heute nötig erscheint? Also einmal, weil diejenigen, die das sagen, hatten die Schnauze voll hatten. Es ist so, ich versuche es mal so zu erklären. Ich habe mir das angetan und habe dieses Buch von diesem Matussek gelesen. Ne? Ich habe auch in der Ankündigung was dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob das gelesen habe. Das ist der Werdegang eines deutschen Intellektuellen. Vielleicht kann man es an dem deutlich machen. Der ist jetzt Kulturchef des Spiegel, also habe ich schon gesagt, ein gebildeter Elitemann. Der war in seiner Jugend alles, was mal in gewesen ist. Der war bei der KPDNL, in dem das was sagt. Also er war Maoist, Leninist, er war Sponti, er war Internationalist, er war genau, kann er zu denen gehört, die gesagt haben, nie wieder Deutschland und solches Zeug. Der schreibt jetzt ein Buch, das von vornherein sowas wie eine Beichte, ein Bekenntnis, ein flammender Aufruf ist. Der heißt, ich habe es an mir gemerkt, Leute merken es endlich auch, Einabteilung, die Leute haben schon längst gemerkt und ich gebe immer wieder was zu sagen, zumindest bei dem Deutschland ist erwacht, Deutschland erwache. Immer so dieses Hin und Her, wo der nur von dem Bedürfnis getrieben ist, jetzt zu sagen, er will sich verdammte Hacke endlich mal zu seiner Nation bekennen, er will sich von niemandem mehr einen Vorwurf machen lassen. Jetzt frage ich Sie, wie kommt man auf sowas? 180 Seiten gutes Papier zu verschwenden, nur um zu sagen, ich will endlich Nationalist sein? Und ihr müsst es auch sagen. Woher kommt das? Ja, das habe ich versucht zu erklären, so gut es ging halt. Das kommt ganz offensichtlich aus sowas, wie sage ich das mal, wie aus einem Trieb des kapitalistisch eingefleischten, vom Staat verwalteten Bürgers, sich unbedingt das als seinen Lebensumstand, als seine Richtigkeit seines Lebens zurechtzulegen, zurechtzubasteln und empfinden zu können. Offensichtlich kommt ein kapitalistischer Bürger, oder sage ich es allgemeiner, ein Bürger, der sich fix damit abgefunden hat, eine Herrschaft zu unterworfen zu sein, sie zu begrüßen und von ihr nur noch zu fordern, dass sie für einen da sein soll. Der nie mehr auf die Idee kommt, Herrschaft will ich nicht, ich will mein Leben selbst bestimmen. Oder er sagt das ja nur ideologisch nicht selbst bestimmen, das ist eine Lüge. Er bestimmt ja sein Leben immer nur unter den Zwängen und Geboten, die ihm vorgeschrieben worden sind. Dass ein Mensch, der sich einmal zu dem hingearbeitet hat, das mitzumachen, dass der das als ein innerstes und letztlich erhellendstes und wichtigstes Lebenselixier braucht. Offensichtlich können die Leute das über 40 Jahre lang nicht aushalten, wenn ihnen das dauernd verboten wird, aufgrund blöder Berechnungen des Staates, der sich wieder einschleimen will in die Staatengemeinschaft. Eine Parallele dazu habe ich vorhin das eigentlich vergessen. Die verstehen ja überhaupt auch nicht, sonst muss natürlich, dass der, nee, das lasse ich weg, habe ich vorhin leider vergessen. Ja, das ist doch, ich kann es ja eigentlich anders so mit einer Mischung aus Faszination und Grauen betrachten. Der Staat, diese Leute haben dieses Bedürfnis, es ist, wie der Matusek und andere, das habe ich gesagt, der Gysi, die Kühners, die sie alle heißen, alle unisono, sagen, endlich dürfen wir unverkrampft normal sein, geben damit Ausdruck, dass also die gesamte Zeit vorher eine einzige graue, bleierne Periode war, oder wie der Matusek sagt, farb- und geruchlos, und dass jetzt endlich das Volk in vollsten Strahlen, Farbenglanz wieder erstrahlen kann, dann ist das ein Bedürfnis, das ich versucht habe, so gut zu erklären, wie ich kann, dass im Volk unausrottbar und auch wichtig und nötig für seine Funktionalität und für sein Mitmachen ist. Und dann fordert das Volk auch das Recht darauf, das zu dürfen. Und das sind jetzt diese Fangmeilen. Das Volk will diesen Bedarf an unmittelbar empfundenen Nationalismus ausleben können, eben auch gewusst als Entschädigung zu dem, was ihm sonst vorgetragen wird. Dann will ich doch wenigstens mit voller Volldampf Deutscher sein können. Ich kann jetzt auch nichts dazu machen, zu dieser Verrücktheit. Ich versuche es zu kritisieren. Aber was Sie gesagt haben, konstruiert ein bisschen, ja, weil wie gesagt, die werden ja dazu angehalten, es wird ihnen ja auch freie Bahn zu geben, aber andererseits auch vollkommen unkonstruiert, weil es quasi in der Staatsbürgernatur des Volkes drinsteckt, dieses Bedürfnis nach Identifikation mit seiner Nation. Das nicht?
Ja, der Matusek ist doch eher derjenige, der mitkonstruiert an diesem Konstruieren. Er hat doch sein Ohr an den der Richtiger, dem, was die Richtigen sagen, und er weiß schon, dass das ein Staatsbedürfnis ist, diesen Nationalismus zu benutzen.
Also diese Entschuldigung von Matusek lasse ich nicht zu. Der ist halt auch. Nein, das ist nicht berechnend. Das ist eine merkwürdige Vorstellung. Das ist quasi, als wenn er das wüsste, was ich hier jetzt erzählt habe über Nationalgefühl und sagt, das muss man hinkonstruieren, das ist ein Betörungsmittel für die Massen, dann kann ich mit dem hingehen und schrauben und drehen und dann könnte ich sagen, habe ich es im Sack. So tust du quasi, als ob er die Konstruktionsprinzipien der Staatsbürgernatur wüsste. Nein, das geht, der sagt schon, wie alle anderen auch, Nationalgefühl ist klasse, da kann man die Massen besser führen, selbstverständlich, das ist ja gar kein Geheimnis. Sie sind führbar und im Zweifelsfall auch verführbar, wie es ein Genosse Adolf geschafft hat. Ne? Das ist klasse, wenn die Leute dafür sind. Bloß zu sagen, und jetzt gehe ich hin und konstruiere das so. Also ich mache es Fanmalen im Sinne von, dass ich jetzt sage, so geht Nationalgefühl, dass Leute empfinden das gescheit. Das ist ja ein ganz merkwürdiger Manipulationsvorwurf. Als ob man den Leuten es anerziehen könnte oder eben aufquatschen könnte, ein Nationalgefühl zu haben. Das kommt schon aus ihnen selber heraus. Wenn der Matusek jetzt also sagt, Abgesehen davon, auf der Fanmeile läuft er auch rum. Ne?
Und so ja, also ich habe es eher so mitgekriegt, dass die Intellektuellen eher abgeklärt ist als primitive Belustigung abtun und die Intelligenz naja, gut
weiter. Na, da haben wir aber eine Wahrnehmungsdifferenz. Von wegen abgeklärt und primitiv. Primitiv ist dumpf, hat das früher geheißen und gesagt hat, Gefühl und Verstand, da passt irgendwas nicht zusammen. Also, oder Übersteigerung und dumpf hat das früher geheißen, wenn man dann, das, wie ich jetzt sage, waldursprünglich, Natur auf triebhaften Nationalstolz noch nicht so haben wollte, er aber natürlich sich bemerkbar gemacht hat, dann hat man gesagt, hier ist das Gefühl nicht in Übereinstimmung mit dem Verstand. Mit Verstand war das gemeint, was ich vorhin so sagte, mit der Nationalideologie eines bereuenden Deutschlands. Und wenn dann die Leute sich pur nationalistisch aufgeführt haben, das waren ja dann auch die NPDler oder so, und einfach auf dem Recht, ihrem Recht, die auf die Nation stolz zu sein, beharrt haben, dann ist dazu gesagt worden, das ist doch dumpf, nieder. Mehr als diese nationalistische Auffassung passt nicht mit der offiziellen Ideologie, mit der offiziellen Lesart von Nationalstolz zusammen, war das nicht. So, wo hörst du heute noch dumpf? Heute hörst du, was du vielleicht als Verharmlosung nimmst, aber was verheerende Komplimente sind, du hörst das als fröhlich, unbefangen, verkrampft. Eine Welle des Frohsinns rollt über uns, sagt die Bildzeitung. Das heißt doch, hier wird doch mit so Wörtern wie Fröhlichkeit, wird doch gesagt, da gibt der Mensch seinem innersten Willen und Wesen und seiner Natur Ausdruck, indem er sich identisch erklärt mit der Natur. Und so, wenn ich dazu sage, das ist fröhlich, dann habe ich ihm ein Riesenkompliment gemacht. Und das tun diese Intellektuellen. Das habe ich gemeint mit Nationalgefühl zur Nation stehen, Bekenntnis zur Nation verträgt keine Begründung, verträgt keine Argumente. Also der Matussek, aber auch andere, äußert sich jetzt extrem abfällig über den Habermas oder über all die, die früher gesagt haben, Vorsicht mit dem Deutschland und so. Das Buch, wenn du das liest, aber lies es, das lohnt sich nicht, ist eine einzige Hasstirade auf die, die so sind, wie er selber mal war. Ist insofern auch eine Selbstreinigung, eine Katharsis, was weiß ich alles. Ne? Das macht er auch ganz ironisch zwischendurch, aber das ist wurscht. Der sagt, er gibt jetzt, und insofern stimmt es, was du sagst, aber andererseits aber auch nicht ganz, weil indem er jetzt als Intellektueller jetzt ex cathedra seinen eigenen früheren Bedenken abspürt, ist er jetzt auch gleich die Avantgarde des Ganzen, weil er jetzt als Mann des Geistes und der Kultur der Prophet der Unmittelbarkeit und der Besoffenheit ist. Also er ist dann besonders glaubwürdig. Verstehst du, was ich meine? Also das ist keine Distanz. Und den Harald Schmidt weiß ich es nicht. Das gucke ich nicht. Der Harald Schmidt kann es natürlich auch locker zu haben, dann immer wieder zwischendurch zu sagen, ja, fahre mit zuerst Brot und Spiele, gib den Leuten, was die Leute so brauchen. Das ist aber keine besondere Kunst, wenn die offiziell und nicht nur die Harald Schmidt sagen, ja, die Leute brauchen Ablenkung, die Leute brauchen Vergnügen, das würde ja mein Schluss sein, dies fordert ein Recht auf Vergnügen, ein Vergnügen an dem, der über sie kommandiert und der dafür sorgt, dass es ihnen schlecht geht. Das Mindeste, was sie dann haben wollen, ist, dass sie sich mit dem, über dem, also nicht spöttisch, sondern ernsthaft freudig, über den Vergnügen erfreuen können. Das muss man ihnen dann geben. Warum sagen die oben drauf, ja, selbstverständlich kriegt ihr das Vergnügen, wenn es euch gut tut? Na klar. Also, wie gesagt, da wird ja der Funktionalismus mit einerseits ausgesprochen, aber damit würde ich mich nicht groß aufhalten. Ich würde sagen, warum wird er schlicht und einfach nicht in seiner ganzen Schärfe und Gemeinheit zur Kenntnis genommen? Eben weil die Leute von vornherein, das sollte mal Schluss sein, von nichts anderem ausgehen, als dass sie eben als diese dienstbare und zu einzusetzende Masse vorgesehen ist, dass das ihre Bestimmung ist. Insofern gehen sie ja von vornherein, wenn ich über Herrschaft rede, gehen sie ja immer mit einer Knechtsnatur herum. Das ist doch das, was so ärgerlich ist. Und ein Knecht hat früher auf dem Bauernhof das Recht gehabt, bei der Hochzeit zu tanzen, und ein bundesdeutscher Knecht hat es das Recht, in der Fellmeile zu tanzen. Da war es früher natürlich nur harmlos, aber da hat er wahrscheinlich noch nicht gewusst, was der Nation ist. Also insofern verstehe ich deinen Einwand nicht ganz. Die Intellektuelle ist nichts. Am schlimmsten fand ich eigentlich, was der Gysi gesagt hat, ich habe bloß vergessen, weil er muss. Das so, ne? Aber wir sind durch die Bank alle sagen, nein, das ist natürlich auch immer aufs Ausland gedacht und Selbstdarstellung und so, durch die Bank sagen, nein, daran ist nichts kritikabel, daran ist nichts verdächtig, das ist alles ganz normal, ganz im Gegenteil, das spricht für die Qualität Deutschlands. Das ist doch wirklich auffällig. Gleichschaltung ist das nicht, weil da braucht es einen, der das ummacht, also der gleichschaltet. Die schalten sich schon selber gleich. Wenn ich einen bösen Vergleich machen wollte, dann muss man mal sagen, der Alter Hitler damals mit den Wissenschaftlern mehr Mühe gehabt, als die Merkel mit denen. Warum das kein Misstrauen erzeugt. Na, zunächst einmal erzeugt es kein Misstrauen deswegen, weil unsere Zeitung daran behaupten, dass es kein Misstrauen erzeugt. Also über den Wahrheitsgehalt weiß ich nicht. Es ist erstmal wichtig, dass es ununterbrochen in der Zeitung drinsteht, und zwar auch in der Süddeutschen oder so, und die zitieren dann halt Stimmen aus dem Ausland. Ich habe es jetzt auf. Ich habe doch, deswegen haben wir sich den Spaß gleich am Anfang gemacht. Deutschland ist normal, fröhlich, sympathisches Land. Kaum erschießt es den Bären, weiß der Umweltminister, dass Deutschland unzivilisiert ist. Also das ist doch gar nicht niemals für netter zu nehmen, sondern niemals für ernst zu nehmen, wenn die jetzt hier behaupten, und damit, weil wir es jetzt behaupten, machen wir jetzt einen guten Eindruck in der Welt, zitieren irgendwelche aus der Welt, der Spiegel hat ja auch lauter so Kästen, ne? Holen dann Ganar, der begeistert ist darüber, dass der ICE pünktlich fährt. Ja, das für ein Ganar ist das, wenn man mal so was Abfälliges sagen kann, ist das vielleicht ein Ding. Ne? Aber dazu sagen, das spricht natürlich für die deutsche Nation, er bewundert sie, ja, da muss sagt, der ICE fährt pünktlich. Aber das leider so Zeug, das darf man doch nicht ernst nehmen. Das können doch, ohne dass das Bundespresseamt das ihnen aufgetragen hat, beherrschen Journalisten jetzt auch die Kunst, das Bild, das sie über Deutschland produzieren wollen, automatisch als Echo im Ausland wieder einzuholen. Man muss ja nur die entsprechenden Stimmen rausholen und abdrucken. Also da will ich jetzt nichts dafür sagen, ob Deutschland wirklich besser angekommen ist. Man könnte auch die Theorie aufwerfen, so wie sie jetzt sind, Supermacht, naja, was heißt Supermacht, also eine der führenden imperialistischen Mächte, allerdings auch, wie die Kollegin Merkel sagt, als sanierungsvoll. Sagen Sie jetzt einfach, jetzt treten Sie so auf, Deutschland trumpft auf. Ähnliches wird aber von Japan zur Zeit behandelt. Ja, vielleicht sagen Sie, es ist Feierabend damit. Aber ich hätte es lieber einfach den Zeitpunkt oder so, oder eine Ursache dafür würde ich nicht nennen. Ja, Sie können sagen, die Weltmeisterschaft ist doch prima, weil die Weltmeisterschaft von Haus aus erstmal unter dem Gesichtspunkt, offiziell verfügten Gesichtspunkt der Völkerverständigung steht. Das ist natürlich eine prima Gelegenheit, die Völkerverständigung herzunehmen, sich zu verbrüdern, die Welt zu Gast bei die Welt zu Gast bei Freunden, das auch so zu organisieren und dann dauernd zu sagen, das ist eigentlich der Trick der ganzen Chose, zu sagen, wir sind internationalistisch, wie man es noch nie gesehen hat, deswegen dürfen wir jetzt aber auch so nationalistisch sein. Das ist der ganze Trick. Also diese Doppeltheit von, das ist ein völkerübergreifendes Ereignis, wo man sich freundlich gesinnt ist, so dazu zu verwenden, und auf dieser Folie, weil wir ja für die Völkerverständigung sind, dürfen wir natürlich auch immer sagen, wir sind aber auch ganz selber was. Das ist der ganze Trick dabei. Und was vergessen. Naja, so ist es mir entfallen. Habt ihr andere, weitere Fragen?
Ja, also was mir noch zum Nationalismus einfällt, ist ein sich veränderndes oder verändertes Geschichtsauffassung, diese transportiert wird durch Profi Knopf schaue, durch Filme wie Das Wunder von Bern, also ein konservatives Geschichtsbild, was letztendlich die Geschichtsschreibung der 50er Jahre repräsentiert.
Ja, und wie erklärst du dir, natürlich nicht widersprechen. Die Guido Knopf habe ich auch gesehen, und ich habe den Film nicht gesehen, aber noch, ich habe mir schon mitgekriegt, was drin vorkommt. Beim Wunder von Bern ist leicht, die Nation, eine jede Nation, und die unsere verlangt es das auch einmal, hat einen Anspruch und ein Recht darauf, ihre Siege zu feiern. Und es ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, dass es jetzt bloß ein Ersatzsieg ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Für die Erhebung und dass man sich ausgezeichnet hat vor anderen Nationen, ist das allemal schon mal gut. Guido Knopp geht mir darauf, die deutsche Geschichte, soweit ich es mitgekriegt habe, ist da auch eher eine ziemlich normale. Und da geht es um Fortschritte in der Nation, was können wir daraus lernen. Gut, aber was lernst du da daraus, warum die das machen?
Ja, nee, also das ist halt flankierend dazu, zu diesem Ereignis, WM etc. Das hat ja auch Hintergründe, warum es zu sowas kommt, wie das Phänomen, überall Deutschland fahren jetzt in einer Quantität, die es vorher nicht gab.
Ja, aber das Thema hatten wir vorhin anlässlich diesem Matusek und so, wirft auch ein Licht auf die Rolle der Meinungsbildenden, Elite, der Intelligenzia, wie ich sie nenne. Die sind, oder was ich mit dem Spruch, Deutschland erwache, Deutschland ist erwacht, gemeint habe, die horchen natürlich auch über dem Volk nach. Was will es denn jetzt, wie weit ist es denn jetzt und so. Und ein Intellektueller, der sich dann beständig und dauerhaft gegen obendrein, also gegen das Volk kann man sich ja noch stellen, das kann man noch kritisieren. Aber wenn die wirkliche Führung, nicht die meinungsbildende Führung, wenn die wirkliche Führung auch erklärt, das ist doch jetzt klasse, dass Deutschland sich von seinen alten Krämpfen befreit und endlich unverkrampft wird, und das darf man auf keinen Fall schief oder gefährlich sehen, dann ist doch ein Intellektueller, der sich diesen Zeitgeist von unten und von oben verschließt, einer, der das seinen Beruf verpasst hat. Der kriegt doch keinen Auftrag mehr. Der muss doch diesen Zeitgeist natürlich immer avantgardistisch vorbereiten, sagt er. In Wahrheit plappert er das nach, was schon längst die einzig einreißende Normalität ist. Das macht ja auch das äffische und blöde Selbstzufriedene an diesen Typen aus, dass die immer so tun, als ob sie jetzt entdeckt hätten, was die Nation braucht, und sie müssten das den allen anderen Leuten eintrichtern, und in Wahrheit plappern sie dessen nach, wo die Nation schon angekommen ist. Sie sind schon Verstärker, das ist wahr. Sie werfen dann auch noch ihr Elitegewicht rein. Insofern sind sie schon auch noch Mittäter an diesem ganzen Zeug. Aber dieses aufgeblasene Getue, sie würden nun Deutschland umerziehen. Deshalb einfach bloß aufgeblasenes Getue. Aber zurück zu deiner Frage. Bei dem Sönke Wortmann, das ist doch der, der diesen Film gemacht hat, oder? Das ist doch auch mal sowas wie mal ein kritischer Intellektueller gewesen, ne? Ich kenne mich nicht gut aus, aber es soll mal Filme gegeben haben, die ganz lustig waren von dem, ironisch oder so. Das ist natürlich schon merkwürdig, dass der jetzt eine Feier eines großen nationalen Siegs, der schon auch auf die Wiederauferstehung der Bundesrepublik Deutschland geht. Da wurde Deutschland zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, wie der Hagen Schulze gesagt hätte, nach außen wahrgenommen. Wenn der meint, das wäre jetzt ein großes Thema, dann geht es ihm wirklich nicht darum, dass er jetzt mal eine richtig spannende Fußball-Weltmeisterschaft, so ähnlich nachfilmen wie die Amis ein Endspiel im American Football nachfilmen werden. Nein, sondern da geht es ihm schon darum, was sind jetzt an sich die neuen Freiheiten, die ich mir herausnehmen kann, das damalige Nationalgefühl, wie es sich schon bemerkbar gemacht hat, dass wir heute es akzeptieren und anerkennen müssen, das auch filmisch rüberzubringen. Da merkt man, wie diese Kulturaffen, dafür sind sie auch da, merken, was so im Volk, was so los ist, worauf es hinausläuft, was die Nation jetzt braucht. So sind sie einerseits auch ein bisschen Seismografen, aber die Behauptung, sie würden es machen, die stimmt auf keinen Fall. Aber die Bemerkung stimmt schon. Das sind ja alle, der Hagen hat, dieser Matusek, der schreibt ein Kapitel, vielleicht könnt ihr das mal lesen, falls ihr euch das antun wollt. Der schreibt ein Kapitel in seinem Buch, das heißt Brief, Rede an Deutschland. Also da bin ich mir nicht sicher geworden, ob das jetzt das Bekenntnis zum Faschismus ist oder ob das eine ironische Verarschung sein wird. Also das, da können wir selber auch mal lesen. Also was der lässt da Klöpse raus, was eine Nation braucht, ist überheuerlich.
Gut, warte.
Mit Übersteigerung ist was anders immer gemeint. Vielleicht habe ich das nicht gut ausgedrückt. Mit Übersteigerung ist nicht gemeint, dass die noch mehr Fahnen schwenken, noch mehr rumkrölen, noch mehr tanzen und so weiter. Das ist nicht gemeint. Mit Übersteigerung ist immer gemeint, aber es darf sich dann nicht gegen andere wenden. Es darf dann nicht den Übergang zur Fremdenfeindlichkeit machen. Davor wird gewarnt. Mein anfänglicher Witz war gewesen, wie kann ein so gutes Gefühl durch Übersteigerung schlecht werden? Das sagst du jetzt mal. Ne? Warum sollen sie nicht noch mehr toben? Aber dann wird sie, und dann wollte ich hinten noch erklären, ja, Menschen, die in diesem Nationalwahn leben, die sind natürlich bereit, einsichtig und gewillt, sich von ihrem Staat auch gegen andere Staaten und Völker einsetzen zu lassen. Das ist dann ironisch gesprochen die Übersteigerung, die sie mitmachen wollen, weil sie ja ihren Staat, wenn es um den Bestand des Gemeinwesens geht, unbedingt mit bewahren wollen. Anders ist ja nicht zu erklären, warum die Leute als Soldaten in den Krieg gehen. Ich habe das jetzt extra vermieden, darauf zu gehen, aber es ist oberdeutlich. Das ist die höchste Vervollkommnung dieses Staatsbürgers und zugleich die allerschlimmste Vernichtung, die er sich antut, wenn er sich dafür hergibt, dass der Staat pur noch sich durchsetzt. Unter Aufopferung seines gesamten Rohstoffes, gedammt nicht, aber unter wesentlicher Teile. Wenn die Leute das mitmachen, dann ist natürlich das Nationalgefühl, das sich hier als Feier ausdrückt, auf seine höchste praktische Wertstufe gehoben worden. Das kann man übrigens alles beim Adolf Hitler nachlesen, wie der das bezeichnet. Der feiert das genauso. Der sagt ja, das ist die höchste Stufe des Nationalisten, das ist der Soldat, der den Heldentod stirbt. Das sage ich jetzt nicht, dass es hier so wäre. Aber zu sagen, dass wir einfach bloß Party und fröhlich, wie die Leute in voller Identifikation mit der Nation ihr höchstes Glück sehen, da kann es dann schon krassen. Den Übergang wird er eigentlich nie, und das ist das erste schon mal, ein Angriff auf der niederen Ebene, auf die Kalkulation, die er mit Ausländern anstellt, wo die ja zumindest erstmal geduldet oder als benutzt vorkommen. Zweitens ist es natürlich auch ein Angriff auf sein Gewaltmonopol, das gefällt ihm gar nicht. Wenn also gesagt wird, diese Übersteigerung will ich nicht haben, sagt der Staat damit, Angriff auf das Fremde ist jetzt nicht staatsnützlich. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist aber dann indirekt oder auch direkt hört man natürlich heraus, wann der Angriff aufs Fremde notwendig und befohlen wird, das sage ich. Und nicht ihr, mehr ist es ja gar nicht. Ja, jetzt. Habt ihr jetzt noch was? Oder ist es die Zeit erfüllt? Naja, es geht noch. Ich weiß nicht, wie wir raus müssen. Wir sind nicht so streng hier. Wenn wer Fragen hat, hat Fragen. Also keine mehr ist es.